ihr rausbekommen habt am Montag oder eben dann, was heute Nachmittag auch rausbekommen haben. Und dass wir dann ganz am Abschluss noch eine Zeit nehmen vom Beten und wenn ihr wollt, auch noch etwas miteinander singen oder Fragen stellen oder so und dann heute Abend diese Teil abschließen. Bevor ich jetzt zu den Adventisten zurückkomme, werde ich gerne noch mit euch beten. Vater im Himmel, vielen Dank für diesen neuen Tag, für die Möglichkeiten, die du hineingelegt hast, von Begegnungen, von dem dich besser kennenzulernen, mit dir zu leben, weiterzukommen in dem Verstehen der Welt und von deinem Wort. Wir möchten dich bitten, dass du uns Konzentration gibst und Wachheit, um die Dinge zu besprechen, die aus deiner Sicht wichtig sind. Amen.
Amen.
Wir waren das letzte Mal stehen geblieben bei den Adventisten. Da habe ich euch schon ein bisschen von der Geschichte der Adventisten erzählt. War jetzt, glaube ich, noch nicht ganz fertig geworden dabei. Und das will ich jetzt gleich auch noch zu Ende bringen. Bevor ich das tue, werde ich hier einmal zwei Bücher herumreichen, so in beide Richtungen, damit ihr mal Literatur von den Adventisten in der Hand habt, wie die aussieht. Und manche von denen, da würdet ihr wahrscheinlich sagen, wenn ihr drin blättert, das könnte auch anderweitig christlich-evangelikal sein. Vieles vom Inhalt auch. Also wenn ihr das durchlest, hier eben ein kleines Büchlein, ein Auszug von der Ellen G. White. Jetzt ein bisschen mit neuem Cover und so, könnt ihr ein bisschen drin blättern. Ich werde euch auch gleich aus ihrem Buch vorlesen, aus einem ihrer Bücher vorlesen. Und hier so eine Einführung in Leben als Christ. Doch da könnt ihr etwas drin blättern, um euch einen Eindruck zu verschaffen, was vertreten die denn so. Ja, dann. Bevor ich jetzt hier etwas vorlese, das hier ist eines ihrer bekanntesten Bücher, immer wieder neu aufgelegt worden, Der große Kampf, Untertitel Kirche, Politik und die Zukunft der Welt. Da will sie so einen Überblick geben über die gesamte Weltgeschichte und Kirchengeschichte aus adventistischer Sicht. Also mit dem Hintergrund der Vorstellung, dass es da einen großen Verfall gegeben hat, auch im Laufe der Zeit, dass man da gut angefangen hat, dass dann verfallen ist, die Ordnung Gottes und dann durch Ellen White wieder zurück, also wieder zurechtgebracht worden ist. Vielleicht sollte ich hier auch noch kurz erwähnen, es wird dann ja eine Liste rumgereicht mit Aufnahmen von diesem Seminar. Da sind, ich weiß nicht genau, wie viele von dem drauf sind, was ich jetzt gesagt habe, weil zwischendurch ist irgendwann mal nicht aufgenommen worden, ohne jetzt spezielle Absicht dabei. Das, was ich euch nur sagen würde, jetzt dringend sagen würde, das, was ihr dann als Aufnahmen habt von unserem Kurs über Sondergruppen, das ist für euren persönlichen Gebrauch gedacht. Also es ist nicht gedacht, das irgendwo weiterzugeben. Und zwar, weil man dann nicht weiß, wem fällt es in die Hände. Und ich möchte nicht irgendwann, dass ein Scientologe sich bei mir meldet und dann sagt, also was hast du da Böses über unsere Organisation gesagt? Oder dass eben dann Zeuge Jehovas, den ich in Lemgo treffe, dass mir dann sagt, also was habt ihr denn jetzt über die Zeuge Jehovas gesagt? Was ich euch gesagt habe, stimmt alles. Nur ist ja vollkommen klar, mit einem Zeuge Jehovas rede ich über dieselben Sachen anders, als ich mit euch darüber rede. Und deshalb, das sollte hoffentlich klar sein, wenn ihr das gebraucht, ihr könnt euch das gerne anhören und so. Es soll aber nicht zu einer größeren öffentlichen Verbreitung dienen. Denn wenn ich das von einer größeren öffentlichen Verbreitung mache, dann würde ich manche Sachen etwas anders ausdrücken, inhaltlich genau gleich, aber anders ausdrücken. Ich würde auch jetzt nicht so mit Tipps geben, so wie spricht man am besten mit dem Zeugen Jehovas. Das wirkt für den ein bisschen blöd, wenn der das hört oder liest. Also das ist dann nicht unbedingt der Sinn der Sache, sei hier jetzt nur gesagt. Ich lese euch hier mal ein Stückchen vor aus Seite 264. Da steht dann, alle Gebote sind gültig. Also von Ellen White, der Prophetin der Adventisten. Zu den 10 Geboten gehört zweifellos auch das 4. Gebot, das im Laufe der Kirchengeschichte leider nicht unangetastet geblieben ist. Als die Adventgläubigen beim Studium der Bibel auf diesen Tatbestand stießen, wurde ihnen klar, dass sie das Sabbatgebot, ohne es zu wissen, missachtet hatten. Sie spürten den Ursachen nach, warum anstelle des vom Schöpfer eingesetzten Ruhetages der erste Tag der Woche gefeiert wurde, konnten aber keine biblische Begründung dafür finden. Nachdem sie erkannt hatten, dass das vierte Gebot nichts von seiner Gültigkeit eingebüßt haben konnte, entschlossen sich viele hinfort, anstelle des kirchlichen Sonntags den biblischen Sabbat zu heiligen. Das rief erbitterten Widerstand und Kritik an der Heiligtumslehre hervor, vor allem von denen, die lieber am Althergebrachten festhalten wollten. Aber die Adventgläubigen sagten sich, wenn das irdische Heiligtum ein Abbild vom himmlischen war, dann muss auch das in der irdischen Bundeslade aufbewahrte Gesetz dem durch die himmlische Lade dargestellten unveränderlichen Willen Gottes entsprechen. Die Erkenntnis über das himmlische Heiligtum schloss deshalb folgerichtig die Anerkennung der Gebote Gottes ein, einschließlich des Sabbatgebotes. Weil viele Christen nicht durch den von Gott geöffneten Tür biblischer Erkenntnis gehen wollten, war ihm daran gelegen, diese Tür wieder zu schließen. Aber der Herr hatte zugesagt, siehe, ich habe dir gegeben eine offene Tür und niemand kann sie zuschließen. Christus hat die Tür aufgetan und den Dienst im Allerheiligsten aufgenommen. Zu dem Licht, das nun vom Heiligtum her erstrahlte, gehörte auch die Wahrheit, dass Gottes Gebote unantastbar sind, und das betraf auch das Sabbatgebot. Die Gläubigen, die die Erkenntnis über den Mittlerdienst Christi und die Unveränderlichkeit des Gesetzes Gottes angenommen hatten, stellten fest, dass auch Offenbarung 14 auf diese Wahrheit hinwies. Die Botschaften Gottes in diesem Kapitel enthalten eine zweifache Warnung für die Menschheit, in der Zeit vor der Wiederkunft Christi. Die Ankündigung, die Stunde seines Gerichts ist gekommen, deutet darauf hin, das abschließende Vermittlungswerk Christi zur Erlösung der Menschen. Diese Botschaft muss verkündigt werden, bevor Jesu Mittlerdienst zu Ende geht und bevor er wiederkommt und sein Volk zu sich nimmt. Das Gerichtsgeschehen, das 1844 seinen Anfang nahm, wird so lange dauern, bis die Entscheidung über jeden Lebenden und Toten getroffen ist, also bis zum Ende der Gnadenzeit. Und dann geht es noch ein ganzes Stückchen weiter. Und ihr merkt, das hier ist jetzt original Wortlaut aus dem 19. Jahrhundert, wo die Frau White gelebt hat und ihre Erkenntnisse verbreitet hat. Und dieses Buch wird dann immer wieder nachgedruckt und verbreitet. Und hier kommt ja sowohl 1844 mit hinein. Hier ist der Vermittlerdienst Jesu zu Ende gebracht. Jetzt ist die letzte Gnadenzeit. Und dann ist eben das Ende da. Und das, was auch sehr stark ja so ein Selbstverständnis ist, was wir ja gehört haben, ist, wir sind die Einzigen, die das am Ende wirklich begriffen haben. Wir sind die Einzigen, die wirklich begriffen haben, dass es auf den Sabbat ankommt und dass das Gnadenwerk Jesu erst zu Ende gebracht werden kann, wenn alle Gebote gleichermaßen berücksichtigt werden. Und das ist auch eine Lieblingsargumentation der Adventisten, dass sie Christen damit konfrontieren, zu sagen, eben, hältst du die Gebote Gottes? Sind die für dich wahr? Was ist mit dem Sabbatgebot? Hältst du das auch? Und wenn du es nicht hältst, dann handelst du hier gegen die Gebote Gottes. Und das ist dann ein Argument dafür, dass man das einhalten musste. Für über die Speisegebote und Kleidergebote reden Adventisten heute nicht mehr so viel. Intern ja, nach außen hin nicht. Und nach außen hin wird in erster Linie das Sabbatgebot betont, wenn man da miteinander spricht. Ja.
Haben die Sieben-Tages-Adventisten und die Zeugen Jehova die gleichen Wurzeln?
Indirekt ja, direkt nein. Und zwar, die haben personell, soweit mir bekannt, nicht miteinander zu tun. Sie sind aber in derselben Zeit von derselben Bewegung beeinflusst worden. Eben beide diese nahe Endzeitbewegung, beide auch diese Tendenz zur Gesetzlichkeit, äußeren Ordnungen. Sie haben nur andere Personen, auf die sie sich stützen. Und diese Personen haben dann besondere Lehren besonders betont. Wir sehen ja auf der einen Seite betonen sie Sabbat, die anderen betonen dann ganz stark den Namen Jehova. Den musst du unbedingt halten. Und über all diese Sachen kann man ja diskutieren. Und bei manchen der Sachen kann man sagen, na ja, meinetwegen könnt ihr auch alle Jehova sagen, wenn ihr betet. Das Problem besteht daran, dass du, wenn du innerhalb solch einer Gruppe bist, dann wächst diese eine Aussage plötzlich so groß, dann meinst du, das bestimmt alles andere. Das haben wir auch gestern gehört. Also wenn du jetzt nicht Jehova sagst, dann ist hier alles vorbei. Also das heißt, es bekommt eine übergroße Bedeutung. Und interessant wäre dann, wie diskutieren Adventisten mit Zeugen Jehovas? Ne? Wenn sie sich gegenseitig dann beschimpfen vielleicht. Die einen sagen, du brauchst nicht den Namen Jehova, du heiligst aber nicht den Sabbat. Ne? wäre interessant, da mal zuzuhören. Wahrscheinlich würden die sich auch nicht einigen können. Aber da merkt man dann, dass jede dieser Wahrheiten, da kann man drüber sprechen, aber die werden überhöht. Und das ist dann häufig das Problem. Also den Fehler dieser sektierischen Bewegungen sind nicht von Anfang an entstanden mit dem Bewusstsein, ich gründe jetzt eine Sekte. Gerade diese beiden sind eher Bewegungen, die am Anfang noch relativ gut gestartet sind. Das heißt, die wollten sich vorbereiten auf das nahe Ende, hatten die Endzeitbewartung natürlich übertrieben. Das stimmt auch, weil wir in der Bibel eben lesen, wir sollen es nicht berechnen, wir wissen es auch nicht ganz genau. Also da waren schon gewisse Probleme. Aber mit der Zeit, mit den Jahren, kamen eben immer mehr sektiererische Irrlehren dazu. Und insbesondere deshalb, weil sie sich abgekapselt haben von anderen Christen. Also hier ist auch eine Gefahr, die Abkapselung führt nicht automatisch zu Sektierertum. Aber die Abkapselung steigert die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann im Sektierertum landet, weil wir eben alle Korrektur brauchen. Keiner von uns hat die hundertprozentige Erkenntnis über alles und jeden. Wenn wir nicht mehr mit anderen Christen zusammen sind und da Korrektur erleben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir irgendwann aufgrund der mangelnden Korrektur in Irrlehre landen. Und das ist ganz typisch für die Bewegung der Sekten. Es gibt kaum eine Sekte, die regelmäßig im Kontakt mit anderen christlichen Gruppierungen ist, sondern da man festigt sich untereinander, man grenzt sich auch ab, man betont diese Sonderlehre noch stärker, um dann da Identität zu schaffen. Ja.
Auf der einen Seite sagt Gottes Wort, wir sollen der Obrigkeit uns unterstellen und gehorchen.
Ja.
Und wenn wir denen sagen, Adventisten, in Deutschland ist eingeführt, bei uns ist der Sonntag zu heiligen und nicht den Sabbat, dann unterstellen wir uns der Obrigkeit. Auf der anderen Seite sagt Gottes Wort, wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die Obrigkeit sind doch Menschen.
Zweifellos. Bei der Frage des Sabbats oder des Sonntags würde ich das für heute nicht mehr relevant halten, weil dem Staat ist heute egal, was du am Sonntag machst und auch egal, was du am Samstag machst. Ob du am Samstag nicht arbeitest, dem Staat vollkommen egal, du überschreitest keine einzige Ordnung. Du kannst den ganzen Tag zu Hause sitzen.
Sonntags, Samstags bis 17 Uhr oder 15 Uhr kein Lärm gemacht werden, um dies und das zu
tun. Ja, genau. Das muss man ja auch nicht und ich denke auch Adventisten tun das nicht. Die provozieren jetzt nicht besonders am Sonntag und sagen, wir sind da jetzt frei. Nur ob du am Samstag zu Hause bist oder einen Gottesdienst feierst, ist dem Staat vollkommen egal. Also das heißt, wenn du dich triffst, du musst dich nur mit dem Arbeitgeber verständigen. Wenn der Arbeitgeber sagt, du bekommst frei, dann ist okay, dann übertrittst du keine einzige Ordnung. Also wenn du den Sabbat hältst, übertrittst du keine staatliche Ordnung in Deutschland. Und wenn du am Sonntag nicht in die Kirche gehst, vertrittst du auch keine staatliche Ordnung. Denn der Staat erwartet nicht, dass du zur Kirche gehst oder an Gott denkst. Und die Adventisten, wenn der Arbeitgeber sagt, du musst arbeiten, weil du Krankenschwester sonst was bist, dann darfst du auch staatlich arbeiten. Und viele Adventisten tun das so, regeln das so. Und die meisten Mitarbeiter sind sogar froh. Viele Mitarbeiter wollen ja eher sonntags frei haben als samstags. Also dann, wenn die Adventisten sagen, wir arbeiten freiwillig am Sonntag und dafür haben wir am Samstag frei, klappt das meistens ganz gut. Also für die Sabbatheilung musst du in Deutschland kein Gesetz überschreiten. Also das heißt, du kannst beides machen. Du kannst ja aus ihrer Sicht die göttlichen Gebote einhalten und aus ihrer Sicht auch die staatliche. Ja.
Das ist eine interessante Frage in der Kirchengeschichte, die ganzen Entwicklungen. Nehmen wir mal das Klosterleben. Ja. Das ist ja die Frage, wenn ich zum Beispiel hier Johannes 17 lese, da heißt es, Vers 15, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Luther hat ja dieses zu vertreten, ja, nichts Kloster, ich soll ja in die Welt gehen. Das ist ja die Frage, was ist aus dem Klosterleben entstanden? Ja, die haben sich abgekapselt, gut, die Franziskaner waren eine andere Gruppe, die sind mehr in die Welt gegangen, ja. Aber diese Abkapselung, ja, das war ja wahrscheinlich auch nicht so das Ideale.
Ja und nein. Wie es bei ganz vielen Fragen so ist, man kann die kurz nur schlecht beantworten, ohne zu einseitig zu werden. Ich würde euch gern einladen, dann meinetwegen für Entwicklung und Fehlentwicklung der Kirchengeschichte da mal einen Kurs zu machen. Erstmal ist es schwierig, weil das Klosterwesen sehr, sehr vielfältig ist. Das heißt, es gibt Mönchsorden, die haben in erster Linie Mission betrieben. Also haben genau das gemacht, könnten wir sagen, was Jesus gefordert hat. Nur hier natürlich unter katholischen Vorzeichen. Aber die haben das gemacht. Es gibt andere, die sind Sozialpflege, haben Schulen gegründet, haben da auch mit vielen Leuten zu tun gehabt. Und es gibt die, die sich abgekapselt haben. Wobei wir eben auf der anderen Seite betrachten, sagen müssen, dass es heute auch gerade Gruppen gibt, wie zum Beispiel Emerging Church, die werfen genau dasselbe den evangelikalen Gemeinden vor. Die sagen, ja, du bist ja nicht in der Welt, ihr seid ja immer nur in der Gemeinde, immer nur da seid ihr untereinander, wo sind denn die Ungläubigen? Da müssen wir sagen, ja gut, man kann das auch so sehen. Ich würde es nicht so sehen. Ich würde sagen, es ist gut, dass wir Gemeinden haben. Wir sollen auch untereinander uns erbauen und Gemeinschaft haben. Wir sehen so Ansätze von Mönchtum ja auch in der Bibel. Denken wir Johannes der Täufer. Das war eigentlich ein Prototyp des Mönchs. Er hat in Einsamkeit in der Wüste gelebt, um die Nähe Gottes zu suchen. Und nur ab und zu hat er Menschen gepredigt, mit ihnen zusammengekommen. Jesus selbst hat natürlich auch längere Zeiten der Einsamkeit gehabt, nicht das ganze Leben, aber längere Zeiten Einsamkeit in der Wüste, ohne andere Menschen, auf dem Tabor, Berg der Verklärung, bei der Versuchung in der Wüste 40 Tage. Es gab immer wieder solche Zeiten, wo er dann alle Kontakt nach außen gemieden hat. Damit will ich nur sagen, die Auseinandersetzung mit diesem Konzept des Mönchtums ist nicht ganz so einfach zu beurteilen. Es gibt da Fehlentwicklungen, ganz eindeutig, zweifellos. Es gibt auch positive Ansätze, die dort aufgegriffen worden sind, die uns heute herausfordern können, jetzt mal ohne die katholische Theologie, einfach nur als Art und Weise des Lebens. Und wahrscheinlich wir alle sind immer ja in der Spannung, wo wir uns neu positionieren müssen, zwischen Welt und Gott. Und die meisten Christen tendieren zu irgendeiner Seite zu stark. Die einen sagen dann, ach, du kannst doch auch in die Disco gehen und dich betrinken und dadurch, dass du Christ bist, werden die anderen doch gläubig. Was meistens Quatsch ist. Und die anderen leben dann so, wenn wir jetzt mal nicht die Katholiken gehen, wie die Amish People, die leben dann ganz abgesondert, wir dürfen noch mit der bösen Welt nichts zu tun haben. Und dann geht es auch noch so weit, die böse Welt hat die Autos erfunden, also nehmen wir auch keine Autos. Und Strom auch nicht, mal möglichst. Und da merken wir, das ist irgendwie auch nicht. Also die Abtrennung ist, die totale Abtrennung kann es nicht sein, aber das totale Aufgehen in der Welt kann es auch nicht sein. Und jetzt sind wir alle ja immer der Herausforderung, wo sind wir, positionieren wir uns genau? Und wenn wir das jetzt katholisch nehmen, dann wäre das eben nicht die Amish, sondern wären es dann die Mönchsorden, die sich ganz zurückziehen. Dann merken wir, nee, das ist es nicht. Aber diese Herausforderung, ich glaube, vor der stehen wir alle. Und das ist wirklich gar nicht einfach, immer zu sagen, wie weit gehen wir damit, wie weit nicht, sodass wir noch die Menschen überhaupt treffen, sodass wir auch von ihnen verstanden werden, aber dass wir unterscheidbar sind, dass die merken, wir sind anders, wir wollen nicht sein wie in der Welt. Denn du sollst ja ein Licht sein auf dem Berg. Und wenn du genauso bist wie alles andere, dann bist du im Finster. Also Licht bist du nur, wo Unterschied ist. Du sollst Salz sein, sagt Jesus. Also wir sollen uns unterscheiden, aber wo und wie viel, das ist nicht immer ganz einfach zu sagen, weil da gibt es viel Streit unter Christen und durchaus ja nicht ganz unberechtigten Streit, weil bei vielen Sachen ist die Frage, darf man das jetzt, darf man das nicht? Ihr kennt das wahrscheinlich, fast jeder Gemeinde gibt es da mal Streit über Musik oder Freizeitbeschäftigung oder Berufswahl oder so. Und diese Streitpunkte sind ja nicht immer unberechtigt, weil es wirklich nicht so einfach ist, darf man das machen oder nicht. Darf man als Christ Journalist sein? Dann hast du ja ständig mit ungläubigen Leuten zu tun und mit komischen Ideen und was weiß ich. Oder was weiß ich, Musik. Darfst du als Christ Rockmusik hören oder nicht? Wenn ja, kann man auch sagen, welche? Wie stark darf der Einsatz von Schlagzeug sein oder nicht? Solche Sachen. Oder es gibt ja unendlich, darfst du im Sportverein mitmachen, darfst du im Feuerwehr mit dabei sein. Sie alles so Fragen, die endlos wir ausdehnen könnten. Und ich sage jetzt gar keine Antwort. Ich sage nur, das sind ja durchaus berechtigte Fragen. Wie weit sind wir auf einer Ebene mit unserer Umwelt und wo grenzen wir uns ab? Und die Mönche haben das relativ radikal getan. Und da merken wir sicherlich an manchen Stellen überzogen. Ja.
Du hast doch mal gesagt, also wenn ich mich nicht irre, dass zum Beispiel die Orgel ursprünglich ein profanes Instrument war.
Genau, du erinnerst dich sogar daran, dass ich das stimmt, ja, das ist richtig. Die Orgel war im 12., 13. Jahrhundert in die Kirche eingeführt worden und damals hatten Mönche gesagt, das ist die Posaune des Teufels. Und die hatten dann dagegen gewettert. Und da merken wir genauso wie der Streit auch. Das ist doch so weltlich. Diese Welt können wir doch nicht in die Kirche reinkommen lassen. Heute denkt wahrscheinlich kein Mensch daran, sondern da denkt man eher, das ist das kirchliche Instrument par excellence. Nicht? Das ist doch das kirchliche Instrument, ja, die Orgel.
Das ist der richtige Kirche, die Orgel.
Ja, bitte.
Auch ich als Mensch, wo ich jung war, war mir nichts zu laut. Jetzt, wo mein Gehör geschädigt ist, ist es mir alles zu laut. Selbst das Mikro ist zu nah.
Ja, ich kann es ein bisschen weiter weg machen.
Ich will an die anderen denken.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und in vielen Streitpunkten in der Gemeinde ist das sogar das Hauptproblem. Die Jüngeren sagen, die Älteren verstehen uns nicht und die wollen uns die Tradition aufzwingen. Aber sie selbst haben ihre eigene Tradition und wollen gerne, dass die Älteren ihre Musik hören, ihre Popmusik. Der eine ist manchmal Egoismus, der andere hat auch Egoismus. Und wir müssen beide uns überwinden. Die Jüngeren müssen sagen, komm, wir gehen auf die Älteren zu und wir singen die Lieder, die sie mögen. Wir sind auch mal etwas leiser. Und die Älteren sind herausgezogen, okay, jetzt, ich kenne das zwar nicht so, aber ich singe auch mal ein neues Lied mit, ich bin auch mal bereit, ein neues zu lernen. Es kann auch mal ein anderes Instrument mit reinkommen. Das ist wahrscheinlich das Problem. Meistens denkt man mehr von seinem Hintergrund aus. Und das gilt ja für die Älteren wie für die Jüngeren. Denn das ist ja gerade das Problem. Die Fehler der anderen Gruppe zu sehen, ist immer viel leichter. Die eigenen Fehler und Grenzen zu sehen, das ist die große Herausforderung.
Wenn das Wort sagt, du sollst deinen Eltern und deinen Lehrern arbeiten.
Ja, natürlich. Klar. Ja, aber das sollten die Älteren nicht missbrauchen, um ihren eigenen Egoismus durchzusetzen. Dann ist mich genauso Sünde. Denn da steht auch, ihr Eltern, erbittert eure Kinder nicht. Ja, ich reize sie nicht zum Zorn. Ja. Also das heißt, wenn ich die Kinder liebe, dann bin ich ja auch bereit, ein Stück mein Egoismus zu überwinden und auf sie zuzugehen. Das heißt, nicht die Kinder sollen diktieren, die Älteren sollen schon bestimmen, aber sie sollen nicht, das ist kein Freibrief, meine Interessen durchzusetzen. Also wenn ich sage, ich mag halt gerne Orgelmusik, dann sage ich die Jüngeren, ihr müsst schweigen, hier wird nur noch Orgelmusik, solange ich lebe. Weil ihr seid ja die Jüngere. Das wäre falsch. Das wäre genauso falsch, wie manche Männer dieses Frauenordnet euch unter missbrauchen, um ihren Egoismus durchzusetzen. Das ist genauso falsch. Klar soll die Frau sich unterordnen, steht in der Bibel, aber nicht, dass der Mann seinen Egoismus durchsetzt. Ja, genau. Aber eben der Mann soll das in Liebe tun und die Frau soll, also das heißt, genau hier gilt das auch. Natürlich steht da, die Jüngeren sollen sich unterordnen, aber die
Älteren können aus gesundheitlichen Gründen wirklich diese Diskriminierung. Viele vom Kreislauf her, wir haben ja schon ein bisschen mehr durchgemacht als die Jüngeren.
Ja, ich will das gar nicht bestreiten. Da spielen manchmal gesundheitliche Sachen eine Rolle. Manchmal benutzen die Älteren aber auch das als Keule, um ihre Interessen immer durchzusetzen und dann ist das auch Sünde und falsch. Also das heißt, wir dürfen nicht davon ausgehen, tut mir ja leid, dass hier jetzt ja einige Ältere sitzen, aber manche, aber das sage ich ja auch bewusst, es gibt auch Ältere, die sind immer noch nicht weise geworden und die sind immer noch dabei, ihre egoistischen Meinungen durchzusetzen und dann sind sie nicht besser dran, nur weil sie älter sind. Denn Alter führt nicht automatisch zu Weisheit. Es kann zu Weisheit führen, aber es führt nicht automatisch zu Weisheit. Es gibt alte Menschen, die sind genauso egoistisch wie jüngere. Ich habe selbst ein paar Jahre im Altenheim gearbeitet. Ich weiß, wovon ich rede dabei. Alte Menschen sind nicht automatisch weise. Es gibt Alte, die sind super egoistisch. Denen ist alles andere egal. Genau. Und deshalb, das ist kein Automatismus. Also wenn ihr noch nicht uralt seid, dann betet dafür, dass Gott euch Weisheit im Alter gibt. Und wenn ihr noch jung seid, habt ihr noch mehr Zeit zum Beten dafür. Ja, weil das ist kein Automatismus. Es gibt die alten Weisen und das hoffentlich werden wir das alle werden, aber es ist kein Automatismus. Es gibt auch die Alten, die sind einfach dann stursinnig und egoistisch und eigensüchtig und deshalb üben sie Druck aus. Dann ist es falsch. Wenn eine Weise älter ist, dann ist es so, dann soll man tatsächlich, dann wird man auch den anderen mitsehen. Dann wird man den Jüngeren nicht an den Rand drängen und sagen, jetzt ruhig, ich will mein Interesse haben, ich will das halt gerne so, sondern wird den anderen mit einbeziehen, sich selbst einbeziehen, dann schon mal Grenzen sagen. Aber ihr werdet das auch merken, in einer Gemeinde, ein alter Ältester, der diese Weisheit hat, dem sind meistens Jüngere auch viel eher bereit zu folgen, als einen, wo man den Eindruck hat, dem ist alles egal, du kannst ihm sagen, was du willst, und er sagt immer, ich sehe das so, Schluss. Das ist dann schwierig. Und es ist zu Recht schwierig. Ich meine, manche von... Ja, natürlich, aber wer sind die Schwächeren? Vielleicht sind die Jüngeren gerade die Schwächeren. Gesundheitlich erstmal, also es kommt jetzt auf die Details drauf an. Erstmal müsste man sagen, wo setzt du dich dann hin? Erstmal vorne und setzt dich hinten hin. Zu welchen Veranstaltungen kommst du? Hast du dann Ohrstöpsel, meinetwegen, die du mitnimmst, damit es etwas leiser ist? Man muss ja alle Optionen erstmal durchgehen. Man kann nicht direkt sagen, weil ich jetzt körperliche Probleme habe, müssen alle auf mich Rücksicht nehmen. Ja, das sollen sie, aber genauso sollst du, wenn du körperliche Probleme hast, auch auf die andere. Das heißt, es gibt nämlich so einen Mechanismus, der ist in der Gesellschaft da drin, das ist der Opfermechanismus. Sobald ich mich als Opfer dargestellt habe, müssen alle mich bemitleiden und auf mich Rücksicht nehmen. Und das ist auch schlecht, das stimmt auch nicht. Genau, das ist eben genau die Macht der Schwachen. Manchmal wird das als Druckmittel ausgenutzt. Manche Jüngere beherrschen das auch schon. Die kommen dann so, wenn sie Hausaufgaben machen sollen, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Bauchschmerzen, mir geht es so schlecht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manche Kinder haben das richtig gut drauf. Und wenn du das ein paar Mal machst, dann verstärkt sich das nur. Die haben immer Bauchschmerzen, wenn sie Hausaufgaben machen müssen. Und deshalb, da muss man dann auch sehen, Schwäche ja, aber schon Kinder wissen, wie man auch Schwäche ausnutzen kann für eigene Interessen. Genau. Also ich will das ja nur eingrenzen, weil ich will sagen, das gilt nicht als Pauschalargument. Ja, wir sollen aufeinander Rücksicht nehmen, in jedem Fall. Die Schwächeren sollen auch berücksichtigt werden. Aber ich warne euch auch vor der anderen Gefahr, die es dann gibt, dass nämlich es ein Diktat der Schwächeren gibt, die immer alles bestimmen wollen und sozusagen mit dem langen Hammer da noch so, du musst ja jetzt tun, was ich will, weil ich bin der Schwächere. Das ist auch Sünde.
Macht das auch die Adventisten?
Die Adventisten. Ah, vielen Dank. Das ist ja jetzt. War das jetzt ein Wink mit dem Zaunpfahl oder? Ja, genau. Aber ich nehme ihn ja gerne auf. Also, wir wollen zurück zu den Adventisten kommen. Ich werde euch hier jetzt auch nochmal das Buch. Ja, ich werde euch hier auch gleich nochmal das Buch herumreichen. Der große Kampf von Ellen G. White, eines ihrer Werke. Könnt ihr auch gerne ein bisschen drin blättern. Könnt ihr auch im Internet käuflich erwerben, ist relativ günstig. Allerdings, was ich euch deutlich sage, hier ist eine Art Kirchengeschichte drin beschrieben, aber eine Kirchengeschichte deutlich aus adventistischer Sicht. Ihr merkt es ja gleich, ne? Es ist ganz deutlich, am Anfang war die Christenheit gut, so machen das fast alle Gruppen, dann gab es den großen Abfall und dann ist man zurück zur Urchristenheit gekommen, als unsere Gemeinde gegründet worden ist. So läuft das eigentlich immer. So läuft das bei den Zeugen Jehovas, bei den Mormonen, bei den Adventisten, bei allen sekularischen Gruppierungen. Nur, ihr seht wahrscheinlich schon, allein das Muster ist nicht zutreffend, denn ganz häufig ist das nicht so. Wir müssen auch sagen, Gott hat seine Gemeinde durch all die Jahrhunderte gebaut. Nicht erst heute hier bei uns, auch nicht erst seit der Gründung der Bibelschule Brake. Sondern Gott hat seine Gemeinde in allen Zeiten gebaut, in allen Zeiten bewahrt. Und zu allen Zeiten gab es auch Irrlehre und Abfall. Zu allen Zeiten. Gibt es heute genauso. Und manche glauben mir das ja nicht, die sind auch manchmal aus einer Baptistengemeinde oder eben freien evangelischen Mennoniten oder sonst etwas und sagen, wir sind jetzt die Wahren und ich glaube, wir sind auch ziemlich viel näher dran, aber ich kann euch die Garantie geben, prophetisch, warte 200 Jahre, 300 Jahre und dann werden diese Bewegungen genauso ihre Tradition und Irrlehren haben, weil das ist menschlich, das ist typisch menschlich. Von einer Generation zur nächsten eignet man sich irgendwelche Formen an, die erste Generation merkt das noch, die zweite übernimmt sie und die dritte weiß schon gar nicht mehr, warum sie ist tot. Denn auch die katholische Kirche war am Anfang nicht so, wie sie heute ist. Manche Leute haben ja den Eindruck, Katholiken waren immer gleich. Ich habe euch das schon kurz gesagt. Viele Lehren der katholischen Kirche sind erst 100, 200, 300 Jahre alt. Das heißt, vor 1000 Jahren war die katholische Kirche vollkommen anders als heute. Vor 2000 noch ganz anders. Die orthodoxe ebenfalls. Auch die evangelische Kirche. Hier hört ihr heute einen evangelischen Pastor. Manche evangelische Pastoren glauben gar nichts mehr. Das war zur Zeit Luthers aber nicht so. Oder zur Zeit des Pietismus von August Hermann Franke, da war das Erweckungsbewegung. Aber das ist eben nicht konservierbar. Und das ist, glaube ich, gerade auch, was wir lernen müssen. Es gibt keine Gemeindebewegung, wo man sagen kann, denen ist das angeboren, immer recht zu haben oder rechtgläubig zu sein. Ich meine, liegt ja selbst bei uns in unserem eigenen Leben, wenn ich jetzt mal anfange zu predigen, nicht? Das ist ja in unserem eigenen Leben genauso. Nur, dass du irgendwann dich mal bekehrt hast, heißt nicht, dass du nach 50 Jahren immer noch genauso rechtgläubig und richtig bist. Sondern auch da brauchst du in unserem Leben immer wieder neu mal Erweckung, neue Orientierung, neu ich will Jesus nachfolgen, neue Erkenntnis von Sünde und Umkehr. Brauchst immer wieder mal, damit wir dranbleiben, sonst kann auch selbst im eigenen Leben der christliche Glaube zur Tradition erstarren. Auch wenn du mal eine echte Bekehrung gehabt hast. Und deshalb diese Herausforderung, das gilt für Kirchen genauso und hier eben auch bei den Adventisten, die haben dieses Weltbild, was da drin steht in dem Buch, ist ein, glaube ich, falsches. Das ist nicht so, das ist zugeschnitten auf die Begründung, denn das ganze Buch soll ja die Relevanz der eigenen Bewegung begründen. Zu sagen, wir sind ganz wichtig und wir sind die Einzigen, die Leute sammeln. Und schon allein jetzt in diesem Kurs, ich hoffe, es ist euch deutlich geworden, das Ganze wirkt doch schon seltsam, wenn du nur mit einer Bewegung zu tun hast, dann kannst du sagen, ist ja verständlich. Aber jetzt siehst du, jede Bewegung hat denselben Anschluss. Das heißt, für die Endzeit vorbereiten sollen die Zeugen Jehovas, die haben die einzig richtige Lösung, und die Adventisten haben das, und die Neuapostolischen haben das, der Ivo Sasek hier in dem Buch hat das genauso. Der Ivo Sasek nimmt für sich auch in Anspruch, er ist der Endzeitprophet, und zwar der letzte Endzeitprophet. Wer nicht ihm nachfolgt, der wird einmal von Jesus herausgestoßen. Der kann das richtig im Predigen so drastisch sagen, ihr werdet einmal an der Tür scharren, und ihr werdet schreien und reinkommen, und ich werde euch nicht öffnen, und so, so richtig heftig kann er das in seinen Predigten äußern und er sieht sich auch als der Letzte, ne, der da noch ruft. Und ich kann euch jetzt noch 20 Letzte nennen, die nur den einzigen Weg haben, da muss man sagen, hey, da müsste doch was falsch sein. Ne? Also entweder, denn die alle gehen ja davon aus, dass die anderen sich alle irren, nur sie nicht.
Ja, aber der Mathematiker kann sagen, von den 100 Leuten, die das behaupten, sind also 99 verkehrt.
Ja, genau, der Sektierer wird genau das behaupten, ja. Jetzt müsste er nur natürlich beweisen, dass er der Einzige ist, der, der Recht hat. Ne?
Das kann man aber nicht hier, weil man die Börder haben, 99 sind verkehrt von der 100.
Ja, genau.
Behaupten, die gewinnen die
Einzige. Richtig. Oder man könnte mit der Lösung kommen, es sind vielleicht 100 verkehrt.
Das hatte ich auch.
Ja. Ja, genau, mindestens 99. Und ich gehe in der Tendenz davon aus, 100 sind verkehrt von denen. Denn macht es doch wirklich so, wie gestern ist. Lest einfach, was in der Bibel steht. Und da steht nichts von Ivo Sasek, auch nichts von den Adventisten und auch nichts von den Apostolischen. Und dann lebt einfach mal, betet regelmäßig, helft den anderen Leuten, wo ihr das tun könnt. Was weiß ich, führt moralisches Leben. Da müsst ihr nur Galater 5 lesen, die Früchte des Geistes und die Werke des Fleisches. Und dann haben wir schon genug von unser Leben lang zu tun. Ne, und wir lesen ja, gerade was die Endzeit angeht, wir müssen ja nur den Spruch, den in die Endzeit reden Jesu. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht, keiner weiß Tag noch Stunde. Das ist die Sache doch eigentlich ziemlich klar. Und deshalb, es gibt ja auch immer wieder Evangelikale, in meinem Buch erwähne ich das ja auch, auch Evangelikale, die genau wissen wollten, wann Jesus wiedergekommen ist. Wenn ihr euch noch erinnert, manche vielleicht an Ho Lindsay, alter Planet Erde, wohin? Ne, das heißt so 70er Jahre. Der wusste auch ganz genau, dass das NDLD jetzt unmittelbar bevorsteht und dass der Gog von Magog Russland ist und die Sowjetunion und was die alles machen werden und Europa erobern und dass die EU die 10 Staaten sind. Und heute müssen wir sagen, vergiss alles, da stimmt, naja, von seinen Professoren vielleicht 10%. Und damals ein Bestseller, eine Millionenauflage, viele Leute beunruhigt. Oder ich erinnere mich noch an Klaus Gerd damals, nicht? Der Antichrist kommt, hieß eines seiner Bücher. Nicht? Und da hat er dann ganz genau gesagt, wie all die Zeichen der Politik ist, auf ihn unmittelbar steht es bevor. Oder unser Freund Wim Malgo, nicht? Der auch, ja. Und ich muss ja sagen, heute seine Söhne distanzieren sich zum Teil ja von ihm. Ich habe sie ja besucht, die Söhne, auch da im Werk. Die sagen, nein, wir machen das so nicht mehr wie unser Vater. Und ich kann euch noch sagen, ich habe noch Hefte vom Mitternachtsruf, so aus den 80er Jahren, wo dann der Eindruck erweckt wird, es dauert gar nicht mehr lange. Und ganz unmittelbar vor der Tür steht die Wiederkunft Jesu. Und da muss man sagen, wir sollen ja auf Jesus warten. Aber lasst doch diese Berechnungen. Lass doch dieses den Leuten Angst einjagen, das ist pädagogisch vielleicht mal ganz nett, aber auf Dauer führt es auch zu Enttäuschung und Frustration. Und deshalb, wir sollen festhalten, Jesus kommt wieder, und es wird sicherlich auch nicht lange dauern, aber lass diese Berechnungen, würde ich sagen, denn das hat viel Unheil geführt und zu vielen Sektengründungen geführt.
Diese sogenannten Propheten haben mit ihren Prophezeiungen deshalb so viel Erfolg, weil es eigentlich den Menschen drin liegt, zu erfahren, wann etwas passiert.
Genau.
Um sich deshalb vorbereiten zu können. Ne? Und deshalb wird dann auch so eine Prognose gerne angenommen.
Ja, vielleicht können wir da einen kleinen Moment bleiben. Das ist ja auch durchaus bei den Adventisten. Also ne, ich bleibe jetzt dabei bei den Adventisten. Das gehört ja auch dazu. Wir können uns ja die Frage stellen, warum sind solche Gruppen denn so erfolgreich? Ein Punkt, den du sagst, die Menschen wollen gerne so ein festes Datum haben, sind neugierig, sind wir ja auch alle. Ich meine, wenn es das Datum gäbe, wüsste ich auch gern. Ne? Was gibt's noch für Gründe, warum diese Endzeitgruppen oder diese Sekten so attraktiv sind?
Ja, wenn ich eine richtige Gruppe bin, bin ich ja wer.
Ah, genau, ist meine Bedeutung, meine persönliche Bedeutung steigt. Ich gehöre zur Elite.
Ja. Ich habe gesagt, es ist bequemer. Also das Leben besteht aus Entscheidungen fällen.
Ja.
Und wenn man so einen Weg vorgegeben bekommt, dann kann man dann einfach seinen Kopf ausstellen und dann haben wir jemanden.
Ja, genau. Also viele Leute mögen das durchaus, dass sie eine Autorität über sich haben. Wenn sie sie einmal akzeptiert haben, dann musst du nur noch dieser Autorität folgen, musst dich selbst nicht mehr viel bemühen. Und viele dieser Gruppen geben dir bis ins Detail vor, was du zu tun hast, wie du dich verhalten sollst. Und manche Leute suchen das, gerade auch in einer Welt, die unübersichtlich und pluralistisch ist, wo es ganz schwierig ist, sich zu orientieren. Manchen ist das eine Hilfe für ihr Leben. Ja, bitte. Ja.
Nicht über die sachliche Ebene.
Genau.
Er hat gesagt, wartet und betet. Ja, seid nüchtern und wartet. Und diese Dinge laufen über den anderen Strang, über die andere, über die Gefühlsebene.
Ja, ganz häufig. Genau, ganz häufig bei Sekten sind emotionale Erfahrungen, die entweder erzeugt werden. Es gibt ja auch Strategien, wie du emotionale Erfahrungen erzeugen kannst. Gruppenpsychologie und so etwas. Und wenn du das richtig anwendest, dann haben die Leute hinterher ein emotionales Erlebnis, das verbinden sie mit ihrem Glauben und das ist dann als Ausweis der Wahrheit angesehen.
Genau.
Natürlich, das wird ja auch aufgebaut, so ein Gefühl. Aber da gibt es verschiedene Strategien. Manchmal mit einer Art von der Musik, mit der Art der Rhetorik, mit dem, was Sachen, die erwähnt werden oder nicht, Selbstbestätigung. Und das ist das zum Beispiel auch, das funktioniert ja nicht nur im religiösen Bereich. So hat der Nationalsozialismus, so hat der Sozialismus die Menschen gebunden. Ne? Dann, weil man diese Fahnchen schwingen und die großen Aufmärsche und dieses gegenseitig sich bestätigen und besondere Farben und Symbole und was weiß ich alles. Ja, ne? Und das wirkt.
Genauso wie in diesem Büchlein. Die fängt damit an, Übersetzung, geläufig. Und irgendwann, oh, hier ist nichts los. Und dann mit einmal, ich habe, ich will und ich.
Ja, genau.
Da ist doch was. So.
Das wirkt. Und das, was du jetzt auch noch dazu gesagt hast, ist, häufig gehen diese Gruppen, haben dann irgendwelche charismatischen Persönlichkeiten. Charismatisch meine ich jetzt nicht nur von der Konfession her, sondern so starke Persönlichkeiten, die sehr auf sich aufmerksam machen, die auch wirklich faszinierend sind. Das heißt, wenn du der begegnest, dann denkst du, oh, der ist so überzeugt oder die ist so überzeugt oder die ist so deutlich und klar. Und dann hängt man sich der Person an. Fast alle dieser Bewegungen haben starke Personen an der Spitze, die dann aber unhinterfragbar sind. Das ist der Stammapostel, das ist Joseph Smith, das ist Ellen G. White. Jede dieser Leute, diese Gruppen haben starke Personen an der Spitze, die unhinterfragbar sind, an denen man sich orientiert, von denen man denkt, die redet Gott in ganz besonderer Weise. Und das ist auch so eine Sache, die diese Bewegungen kennzeichnet und die manche Menschen auch suchen, warum sie Erfolg haben. Genau, das heißt, die erheben für sich in Anspruch, unfehlbar zu sein, obwohl der Außenstehende sofort merkt, das sind die ja gar nicht. Auch Scientology, nicht? Mit dem super Gründer an der Spitze und der Philosoph, der Religionsgründer, der Weise und der alles in der Hand hat. Und manche Leute suchen danach, wollen das. Da gibt es einen, der unfehlbar und irrtumslos ist. Und weil Gott ja so weit entfernt ist, dann nehme ich doch besser den Menschen, der mir da vor der Nase sitzt und der mich da führen und leiten kann. Ja. Ja, durchaus. Also
wir haben ja, wenn wir glauben, auch die Früchte des Heiligen Geistes sind ja Gefühle.
Ja.
Freude, Liebe und Freude sind ja Gefühle, aber sie kommen aus der anderen Quelle, nämlich vom Herrn her und nicht von der Psychologie und Menschenführung und so weiter.
Ja, wobei hier würde ich eine kleine Einschränkung machen. Ich glaube, dass die Frucht des Heiligen Geistes nicht in erster Linie Gefühl ist, sondern wir kennen die Phänomene auch als Gefühl. Sie sind aber, wenn sie von Gott kommen, was anderes als Gefühl. Zum Beispiel Liebe, die da gesagt ist, eben nicht Gefühl. Das ist ja das Problem, was manche haben, die sagen, ich liebe den Partner nicht mehr. Die Liebe, die da erwähnt wird, ist, ich will das Beste für den anderen um seiner selbst will. Das ist eine Willensentscheidung. Deshalb, die Liebe Gottes war am größten am Kreuz, aber nicht das Gefühl. Denn am Kreuz hat Jesus Schmerzen empfunden und vielleicht auch Ärger über die Menschen, aber er hat sie geliebt, weil er das Beste für sie wollte und bereit war, für sie zu sterben. Deshalb würde ich sagen, ja, es kann mit Gefühl verbunden sein, auch die Freude. Wenn dann im Philipperbrief, freut euch, das befiehlt den Befehl, dann merken wir, das ist nicht in erster Linie Gefühl, es ist, der Heilige Geist bewirkt das in uns, es kann einhergehen mit dem Fühlen, aber es muss nicht. Und das entspricht ja auch gerade der Kritik, die du am Gefühl übst, wo du sagst, seid vorsichtig, achtet nicht nur aufs Gefühl, das kann uns auch irre leiten. Ja. Vielleicht bleiben wir noch ein kleines bisschen dabei, dass ihr auch schon so ein bisschen einen Überblick jetzt über die verschiedenen Gruppierungen. Was kann die Leute sonst noch dahin führen, dass sie sich Sekten anschließen? Das ist ja auch gut als Immunität für uns, dass wir da in uns hineinhören, in die Gemeinde hineinhören. Wo sind Leute, die sind anfällig für so Sektierertum? Also wo gibt's da Elemente, die Menschen dahin bringen, dass sie sich Sekten anschließen? So ein paar Punkte haben wir schon genannt.
Das wurde auch schon genannt, aber mir fällt auf, dass zum Beispiel Menschen, die in ihrem Beruf häufig so arbeiten, dass sie immer nur das tun müssen, was andere ihnen vorschreiben. Dass sie auch geneigt sind, sich Lehrern zuzuneigen, die sehr stark vorschreiben, was ein Christ tun muss.
Mhm.
Und ich denke, da ist auch wichtig, dagegen zu wirken, dass diese Leute lernen, auch in der Gemeinde selbstständig zu urteilen und zu leben.
Ja, ich denke durchaus, das kann einmal Beruf und Persönlichkeit. Nicht? Manche von uns sind von der Persönlichkeit vielleicht ein bisschen denkfaul oder so und dann besser, ich gebe das ab. Oder vom Beruf, dann ist das eingeübt, ist immer so gelaufen. Und wir sollten uns keine Illusionen machen. Unser Beruf prägt uns ziemlich stark von unserem Denken, Verhalten und so. Das merkt man. Manchmal sagt man auch, das ist so ein typischer Beamtentyp. Und meistens ist das auch einer, weil wenn du 50 Jahre als Beamter gearbeitet hast und deine Paragraphen jeden Tag rausgesucht hast, dann denkst du so und bist so. Und jemand, der als Selbstständiger gearbeitet hat, der denkt anders und handelt anders. Und manchmal merkt man das selbst ja nicht, aber die Umgebung merkt das. Und ist auch nicht böse, ist ja vollkommen klar. Und meistens suchen wir uns ja einen Beruf auch noch aus, der unserer Persönlichkeit entspricht. Und der Beruf verstärkt diese Tendenz noch. Und da müssen wir dann immer Vorsicht, ne, auch Grenzen setzen. Es gibt bestimmte Charaktere, die dann eben eher auf solche Sachen aufspringen. Bitte.
Ich kann mir auch vorstellen, nach großen Enttäuschungen oder Veränderungen in seinem Leben, dass man da offener ist für sowas.
Ja, genau. Das, was gestern der junge Mann gesagt hat, wo er dabei war, das ist auch typisch. Es gibt bestimmte Lebensphasen, in denen man offen ist auf der Suche nach Gott. Das ist häufig die Jugendphase, wo man sich orientiert, auch überzeugende Eltern in Frage stellt, neu nach etwas sucht. Und dann sind es häufig Phasen von Einschnitten im Leben. Einschnitte im Leben heißt plötzliche Arbeitslosigkeit, plötzliche Krankheit, plötzlicher Todesfall. Oder dann Beruf aufgeben, man ist im Rentenalter. Das sind so Einschnitte, wo man das Leben neu in Frage gestellt und man sich neu orientieren muss. Und das sind häufig Phasen, wo die Menschen entweder positiv sich Gott gegenüber öffnen oder wo sie sich auch Sekten gegenüber öffnen. Das heißt, hier ist eine Phase, das Leben wird durchgeschüttelt, man muss sich neu positionieren und entweder findet man bei Gott Antworten oder manche Leute sind auch verbittert am Ende oder man schließt sich einer anderen Gruppe an, weil man da vielleicht einfach, weil es die erste ist, der man begegnet. Dieser junge Mann aus der evangelischen Kirche, der ist eben gar keinem evangelikalen Christen begegnet. Der war evangelisch, das finde ich häufig bei Zeugen Jehovas. Irgendwann fängt die Frage an, wo finde ich denn Gott? Und dem Ersten, den sie begegnen, ist dann irgendein Zeuge Jehovas, weil die halt so stark präsent sind. Deshalb ist das kein Einzelfall. Das habe ich schon häufiger gehört, dass so Leute zu Zeugen Jehovas gekommen sind. Einfach offen, Todesfall, was weiß ich, Zeugen Jehovas kommen hin, bieten Gespräche an. Und man denkt sich, oh, die haben doch die Bibel und die haben eine Antwort und die nehmen sich Zeit und die beten sogar noch mit mir. Und sie haben gar nicht die Auswahl von einem anderen Christen, weil der ist kein Christ, den sie kennen. Und das ist dann auch so eine Phase, also so Lebenseinschnitte, Lebensphasen, die dafür öffnen.
Es gibt ja immer meistens zwei Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn du an Mohammed denkst. Mohammed ist damals mit Christen in Berührung gekommen und die ewige Vereinigkeit sind gelehrt.
Genau.
Ja? Das heißt also, er hat davon sein Gottesbild bekommen. Oder zum Beispiel, dass man nicht immer gleich aus der Gemeinde austreten muss, dass man ja innerhalb der Gemeinde reformieren kann. Also zum Beispiel Philipp von Spener, der lange Jahre Pfarrer in Frankfurt war und der die Konventikel ja eingerichtet hat, dass Leute sich damit mit der Schrift beschäftigen.
Genau.
Der hat auch nicht gesagt, wir gehen alle raus aus der Kirche, ja, das ist alles Mist da bei euch hier, ja, wir sind alle stagnieren. Nee, der hat durch diese Konventikel sind die Leute in die Schrift eingeführt.
Mhm.
Dadurch die evangelische Kirche auch gelebt.
Genau. Und ein enger Freund vom Spener war ja der Franke, von dem ich hier das geschrieben habe. Nicht? Die hängen ja da miteinander zusammen. Ja, das stimmt. Genau, auch das. Noch Punkte, wo wir sagen können, das treibt Menschen dazu, sich solchen Gruppen anzuschließen.
Ja, über die Schiene der falschen Freundschaft.
Aha.
Also, das ist ja auch so ein Einfallstor.
Ja.
Dass man im Grunde genommen vermeintliche Freundschaft,
ja, und das ist erstmal ja gar keine böse Sache, nur man muss davon ausgehen, dass wenn einer nett und freundlich ist, der ist das vielleicht sogar auch echt. Ja, aber das heißt nicht, dass alles wahr ist, was er sagt.
Es kommt auf die Primärintention an, ja? Die Primärmotivation. Wenn ich also im Grunde genommen mit jemandem Freundschaft mache, weil ich letztlich im Hinterkopf habe, den will ich in meine Gruppe reinziehen, weil ich da viele Punkte habe, dann ist einfach die Primärmotivation.
Ja, würde ich durchaus zustimmen, wobei ich glaube, das gibt's auch bei vielen Christen. Und ich würde es auch nicht für ganz verwerflich ansehen. Ich würde da eher den Unterschied machen, wenn einer menschlich lieb und nett ist, heißt noch nicht, dass er das Richtige denkt oder sagt. Da würde ich eher den Unterschied machen, weil es gibt auch Sektierer, die sind wirklich lieb und nett, die sind wirklich gute Freunde. Also wir dürfen, glaube ich, nicht die Grenze dabei zu stark ziehen, Sektierer sind immer böse Menschen oder so. Nein, sondern sie sind häufig ganz ähnlich wie wir, die Motivationen sind auch ähnlich wie wir. Das Entscheidende, habe ich euch ja deutlich gemacht, ist die Irrlehre. Das ist nicht so sehr das Leben, das ist manchmal die Folge dann der falschen Lehre, ist auch das falsche Leben. Aber häufig sind sie durchaus auch lieb und nett und geben Gemeinschaft und nehmen wirklich Anteil aneinander, aber trotzdem ist ihre Lehre falsch. Nur weil man das Positive spürt, dieses Miteinandersein, kennt das vielleicht nicht, dann ist man nicht mehr so genau dabei zuzuhören, was sie denn auch lehren. Und das ist sicherlich ein Schwachpunkt. Sie bieten häufig Gemeinschaft oder Hilfe an, vielleicht sogar gut, aber man ist nicht mehr so kritisch dabei zuzuhören, was sie lehren. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der dazu bringt, dass Leute sich Sekten anschließen. Manchmal ist es auch so, dass viele Sektierer eine gute Analyse der Probleme haben, die ich selbst sehe. Zum Beispiel, wie fängt die Ellen White an, wie fängt ein Ivo Sasek an? Der sagt, seht doch in der Gemeinde, was gibt's für viel Heuchelei. Dann sagt er, ja, die Christen sagen das und machen es doch gar nicht. Und einer, der wirklich das will, der sagt, genau so ist das, genau so habe ich mich immer schon darüber geärgert. Und das ist auch häufig so ein Einfallstor. Viele Sekten analysieren die Probleme gut. Oder wie ist das bei den Zeugen Jehovas gestern? Da sagt die eine an der Haustür, nicht, gespielt, es gibt doch so viele ökologische Probleme und die Menschen machen doch alles kaputt. Und dann ist man ehrlich gesagt, ja genau. Und jetzt kommt das Problem, der die gute Analyse hat, hat noch nicht die richtige Lösung. Und genau das beachten viele Leute nicht. Sie denken sich, wenn der das Problem richtig benennt, dann ist auch seine Lösung richtig. Aber das muss ja gar nicht sein. Denn die Analyse zu treffen ist relativ einfach hier, weil diese Probleme sehen viele Leute. Nur, was ist die richtige Lösung? Und hier würde ich sagen, die Zeugen Jehovas haben mit ihrer Analyse, dass es viele Probleme gibt, ja recht. Nur ihre Lösung ist falsch. Und so ist es aber, viele unterscheiden da nicht. Die lesen an Ivo Sasek, der sagt, wie schlimm sind die Gemeinden und wie oberflächlich was. Und er hat häufig recht. Nur ist seine Antwort darauf nicht die richtige. Aber das unterscheiden viele Leute nicht. Sondern sie sagen, ja, der hat recht, genau so ist es. Und dann muss ja auch seine Lösung die richtige sein. Und viele fallen darauf rein. Also das heißt, man sieht Leute, die etwas Richtiges kritisieren und analysieren, aber man unterscheidet nicht und prüft nicht mehr, ob deren Lösung für das Problem eben auch das Richtige ist. Also man ist geneigt, weil die Problembeschreibung richtig ist, ist auch die Lösungsbeschreibung richtig. Und das ist lange nicht immer der Fall. In ganz vielen Fällen nicht der Fall. Und das ist aber typisch bei Sektierern. Sie haben häufig eine richtige Zustandsbeschreibung oder eine annähernd richtige, aber eine falsche Lösung dafür. Und das verführt die Menschen auch. Ja, noch Punkte, die Menschen in Sekten hineinbringt. Manchmal ist auch einfach biblische Unkenntnis. Ne? Du kennst die Bibel nicht. Und dann sagt einer, in der Bibel steht doch. Und du hast vielleicht der Bibel noch Vertrauen. Und dann, zack, bist du auch drin.
Natürlich die Sehnsucht nach einer größeren Ernsthaftigkeit und
Hingabe. Ja, bei ganz vielen Sektiengruppen. Weil du merkst ja, bei vielen dieser Gruppen, auch die wir kennengelernt haben, das kostet ja was. Es ist ja nicht unbedingt leicht, da reinzugehen. Aber man hat die Sehnsucht nach Ernsthaftigkeit und Hingabe, nach Nähe zu Gott. Und viele Sekten nutzen das, diese Ernsthaftigkeit, dieses Gefühl anzusprechen. Vielleicht sogar noch davon auszugehen, der Heilige Geist zeigt dir Sünde in deinem Leben. Du hast ein schlechtes Gewissen. Das lesen wir in der Bibel, das haben Menschen, wenn sie in sich hineinschauen. Und dann wird die Lösung geboten. Ah, dein schlechtes Gewissen. Das, hier finden wir die Antwort. Da musst du jetzt das und das tun. Dann ist dein schlechtes Gewissen ruhig. Wenn du den Sabbat hältst und wenn du das Blut nicht isst und wenn du da keine Bluttransfusion machst und wenn du keinen Geburtstag feierst. Und dann denkt man sich irgendwann, okay, dann das ist das, worauf mich das Gewissen hingeleitet hat. Ja.
Einsamkeit kann vielleicht da
entziehen. Auch das, genau. Auch Einsamkeit kann dazu treiben. Das ist auch so, ja.
Du hast ja auch das Beispiel der charismatischen Persönlichkeit.
Ja.
Zum Beispiel Manichäer.
Genau.
War einmal ja der Pelagius.
Ja.
Das sind alles Leute, die eben eine Ausstrahlungskraft haben.
Mhm.
Das ist auch bei uns die Gefahr, die gemeint.
Genau.
Wenn Leute bei uns die Ausstrahlungskraft haben, dann haben sie wahrscheinlich Persönlichkeit noch. Und wenn die überzeugt, dann fängt alles zu zittern. Ja.
Genau. Und die können vielleicht noch gut reden und gefühlsmäßig. Und, ja. Und diese Leute sind begabt von Gott. Sie sind aber auch immer in der großen Gefahr. Nämlich, dass sie das verselbstständigen, dass sie es für sich nutzen oder falsch nutzen und tatsächlich immer wieder Verführungen, Bewegungen, neue Sekten sind fast immer verbunden mit solchen einflussreichen Persönlichkeiten oder wie hast du es gerade genannt? Ja genau, du hast so einen Begriff gehabt, hast du nicht gesagt charismatisch, wie ich gesagt habe, sondern man könnte sagen beeindruckende oder mitreißende oder begabte Persönlichkeiten, nicht beeindruckende Persönlichkeiten, ja. Wenn wir das jetzt mal so genannt haben, ein paar Punkte, die dazu beitragen, dass Leute in Sekten hineingehen, vielleicht können wir jetzt mal ein paar Punkte sammeln. Was schützt uns denn vor Sektierertum? Also denn einerseits ist ja so, wir sehen die anderen, wollen die erreichen, aber wir müssen immer noch daran denken, die Leute in unserer Gemeinde, wie können wir die dafür schützen, dass sie nicht so leicht in Sektierertum hineinfallen? Danke, das ist ja ein guter Hinweis. Ja, also, ja. Und ja, den halte ich nicht für ganz falsch. Ja. Ich halte ihn nicht, aus vielen Gründen nicht für ganz falsch, denn drin beinhaltet das ja zum Beispiel, wir machen einen Kurs wie diesen. Und ich denke, dass wenn ihr manche Strategien kennenlernt, wie die Leute denken, was dahinter steht, seid ihr nicht mehr so anfällig für ihre Werbung. Und,
Nein, das war meine Meinung. Ich denke, die Frage ist ja nicht auf eine Gemeinderichtung fixiert.
Genau.
Und ich denke gerade, diese Auseinandersetzung mit, wir haben so 95% gleiche Auffassung, aber 5% gibt es auch Reibung. Das ist am Ende ganz gesund, finde ich. Irgendwo auf der einen Seite gefordert zu sein, über sich selber nachzudenken, auf der anderen Seite aber auch in einer gesunden Weise die Bibel immer wieder da zu hören, wie heute Morgen, wo müssen wir uns einig sein oder zur Einigkeit hinkommen, über Grenzen hinweg.
Ja. Ja, ich denke mir durchaus, ist ein wichtiger Aspekt, eben dieser Austausch über Gemeinden oder Konfessionsgrenzen hinweg. Ich habe das vorhin ja kurz mal angesprochen, weil wir meistens uns betriebsblind werden. Wir können uns immer dann sehr in unseren Kreisen wohlfühlen. Das ist, jeder Bund hat das. Wenn du nur in einem Baptistenbund orientiert bist, dann hast du nur Baptisten ringsherum. Du hast Baptistenschulungen und Baptistenprediger und Baptistenfreizeit, Baptistenzeitschrift, Baptistenbücher. Wenn du beim Freien Evangelischen bist, hast du das auch in der Tendenz, wenn du es nicht selbst anders suchst.
Es ist interessant, dass die Baptisten und die FEGs ja auch machen, derjenige, der aus einer anderen Ausbildung kommt, muss ein Jahr,
genau.
Jahr um den Stallgeruch
ziehen. Genau. Ja, und da merkt man auch, wie stark ja dieses intern, wir sind so für uns, eine Rolle spielt. Und dasselbe hast du bei allen anderen Gemeindeverbünden. Das ist jetzt nicht nur FEGs und nicht nur Baptisten, das ist bei allen Gemeindeverbünden. Und da tut es manchmal gut, du bist da heraus, du hörst auch was anderes, nicht um irgendwas anderes zu hören, sondern zu sehen, da sind Leute, die ringen auch um die Bibel, die nehmen es genauso ernst und manchmal fällen dir deine eigenen Schlagseiten viel stärker auf. Du wirst zum Nachdenken angeht positiv und das kann man eher, wenn man mal über diese eigenen Grenzen hinwegkommt, aber dann an einer Gruppe ist, wo ich hoffe, dass wir es in der Bibelschule gut schaffen hier, wo dann trotzdem die Grundlage ist, die Bibel soll Maßstab bleiben. Nur dann merken wir vielleicht, du kannst die Bibel benutzen, bist Baptist und manche Sachen siehst du ein bisschen anders als der Brüdergemeindler oder der Mennonit. Und alle halten aber an der Bibel fest und das soll die Grundlage sein, nicht die Details, die du in deiner Konfession dann speziell entwickelst.
Ich finde einen ganz interessanten Ansatz, einfach nur mal zum Nachdenken einer Gemeinde aus einem Nachbarort von uns. Die hat zwar einen gewissen charismatischen Einschlag, den ich jetzt nicht unterstützen möchte, aber sie haben zum Beispiel das Prinzip, dass sie einmal im Monat selber keinen Gottesdienst machen, mit dem Ziel, dass die Gemeindemitglieder sich in die umliegenden Gemeinden verteilen, um auch anderes kennenzulernen.
Ja.
Ganz interessant, erstmal so. Eine Möglichkeit, dem entgegenzukommen.
Ja, eben durchaus. Das kann auch dazu beitragen. Ja, weitere Frage noch zur Immunisierung oder zur Unterstützung. Wie können wir uns und andere schützen vor Sektierertum?
Paulus gibt ja dem Timotheus den starken Rat, eben am Wort festzuhalten, gegen all die Irrlehren, die damals waren, standzuhalten.
Ja. Auch das, genau. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt und den wirst du an der Bibelschule hier und wahrscheinlich bei euch auch in der Gemeinde immer wieder ja hören und selbst aussprechen. Das ist wichtig, weil wenn Sektierertum Irrlehre ist, ja, dann müssen wir eben die Lehre Gottes umso besser kennen, um dann Irrlehre von wahrer Lehre unterscheiden zu können. Sonst geht das nicht.
Ja. Die Gläubigen um die Geistesgaben der Geistesunterscheidung. Bitten oder wie kommt man hin?
Geistesunterscheidung. Ja. Das ist sicherlich auch eine wichtige Sache. Umso stärker wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen und im Einklang mit ihm leben, umso unempfindlicher sind wir gegen Sektierertum.
In dem Zusammenhang wichtig auch, dass man nicht nur hört, sondern zum Beispiel im Rahmen einer kleinen Gruppe Austausch pflegt. Eigene Erfahrung ist, ich habe mit dem Bruder mal zu tun gehabt, der hat 40 Jahre nur gehört. Und dann plötzlich sprach man darüber und ich war vollkommen erstaunt, was der alles in seinem Inneren ausgemacht hat. Was er genauso gehört wie die anderen. Und das ist auch eine Chance, wenn man in einer kleinen Gruppe miteinander spricht, frühzeitig zu erkennen, wo bin ich vielleicht gedanklich auf dem Weg, Das nutzen die anderen. Muss ja nicht falsch sein, aber allein dieses Feedback zu haben.
Ja. Also auch in der Kleingruppe, in der Gemeinde Rückmeldung, und das kann mal unterstützende oder auch mal kritisch korrigierende sein. Und wir brauchen es alle. Und das kann uns auch schützen vor Sektierertum, wenn wir dann 40 Jahre warten, kann sein, dann bin ich schon so verfestigt, dass viel, viel schwerer ist, da noch Sachen in Frage zu stellen. Das sicherlich auch. Ich glaube auch eine gehörige Portion geistlicher Realismus. Leute, die immer dahin treiben, irgendwo gibt es jetzt doch noch den Himmel auf Erden. Das sind besonders anfällig für Sektierertum. Es gibt manche Leute, die träumen, irgendwo gibt es doch das Paradies und dann, und jede Sekte wirbt damit. Kommst du zu uns, alles ist glücklich und perfekt, wir haben super den Heiligen Geist, bei uns werden alle Kranken gesund, bei uns verstehst du die Bibel super toll, bei uns streiten wir nie, oder bei uns haben wir direkte Offenbarung von Gott, oder, und wer jetzt nicht eine gehörige Portion geistlichen Realismus hat, der kann immer wieder anfällig werden für diese Versprechungen. Weil fast jede sektierische Gruppierung hat diese Versprechungen, mit denen werden ja auch Leute gelockt, gerade suchende Leute gelockt. Bei euch wird menschlich gearbeitet und bei uns ist Gott absolut gegenwärtig. Und ich kann euch die Garantie geben, ich habe schon einige Gruppen kennengelernt, christliche Konfessionen und Sektierer, das gibt es nicht. Ich möchte euch das nicht in die Frustration hineinbringen, ist alles so schlimm und so. Nein, es ist nicht schön, das normale christliche Leben besteht aus Kampf und Auseinandersetzung und Wachstum und Rückfall und auch mal Sünde und wieder neue Erkenntnisse. Das ist das normale geistliche Leben zur Zeit des Neuen Testaments und das ist das normale christliche Leben heute auch. Denn das Perfekte, die perfekte Erkenntnis, die absolute Liebe, die absolute Gegenwart Gottes haben wir hier nicht auf der Erde versprochen bekommen, sondern in der Ewigkeit bei Gott. Und das heißt schon, dass wir auch mal Phasen haben können, wo wir uns richtig toll fühlen. Aber ich kann dir garantieren, wenn du in der Gemeinde jetzt gerade eine Phase hast, wo alles toll läuft, bereite dich darauf vor, es wird garantiert auch wieder eine Phase kommen, wo Krise und Öde sein wird. Garantiert. Ich kenne keine Gemeinde, die über 100 Jahre hinweg immer nur aufwärts und immer nur toll und immer nur super. Habe ich bisher keine kennengelernt. Wenn ihr eine kennt, ich lerne sie auch gerne kennen, nennt mir das. Ja, es kann schon sein, bei 5 Jahren, vielleicht 10 Jahre. Ich kenne auch eine Gemeinde, 20 Jahre läuft das gut. Aber garantiert, die nächste Krise steht vor der Tür. Und ich will jetzt gar nicht, ich bin wirklich gar nicht der Pessimist. Ich bin eher der Optimist. Ich denke auch dabei. Und diese Krise kann dazu dienen, dass du noch jetzt gefestigt wirst, genau wie in der Bibel ist. Da wird mal durchgerüttelt und was falsch ist, fällt weg. Und die Emotionen fallen auch mal weg. Und dann geht's wieder neues Wachstum. So wie man ja sagt, beim Halm, nicht, ist auch immer wieder so den dicken Punkt, diesen Knubbel. Und dann wächst es wieder weiter und dann wieder ein Knubbel. Und das, nicht, kennt ihr ja beim Grashalm so, nicht? Und das stabilisiert das Ganze. Und ich glaube, so ähnlich ist es hier auch. Wir brauchen immer mal wieder solche Phasen. Nur die müssen wir dann gut durchdringen, gut durchkommen. Deshalb, wenn es mal super toll läuft, das ist toll, aber jede Gemeinde, die wird irgendwann ihre Schwachpunkte haben. Die eine plötzlich in der Oberflächlichkeit und im Traditionalismus. Die andere plötzlich, sie meinen jetzt unbedingt, sie müssten alle möglichen Gaben, die Gott ihnen gar nicht geben will. Die anderen, die meinen, wir müssen jetzt heute total wirklich werden. Oder die anderen, da ist einfach ein Machtmensch, der zieht die Macht an sich und alle anderen stehen am Rand. Es gibt ja so viele Sachen, die Krisen auslösen können. Die einen werden einfach überstrapaziert, weil immer nur 5 Leute alles werfen und 95 Leute nur zuschauen. Es gibt so viele Punkte. Welche? Das ist bei jeder Gemeinde ein bisschen anders. Aber ich kann euch garantieren, jede Gemeinde wird in regelmäßigen Abständen auch mal Krisen und Probleme haben. Und das ist das ganz normale Leben. Das heißt nicht, dass es euch gerade besonders schlecht geht. Nur haltet da an Jesus fest. Und die Krise wird auch vorbeigehen mit der Kraft Jesu, wenn ihr daran arbeitet und dafür betet. Also dieses hier, wenn man jetzt eine Traumvorstellung hat, es gibt irgendwo auf der Welt, da gibt es das perfekte Christentum. Alle, die sich nur lieben und umarmen, ja, so ähnlich wie im Sozialismus, nicht? Alle arbeiten, was sie können, und alle bekommen, was sie brauchen und alle sind glücklich und gesund und zufrieden und Gott ist gegenwärtig und wohnt unter ihnen. Das ist der Traum aller Sekten zu allen Zeiten.
Ja. Ein Bruder hat mir sagen, wenn er sagte, bei uns ist so alles so ruhig geworden, wir müssen zum Herrn beten, ob wir was falsch gemacht haben.
Ah ja. Mit dem Gedanken, das müsste ja irgendwann auch mal die Anfechtung kommen. Ja. Ja. Aber also ich wäre vorsichtig, ich halte es da eher mit dem Vater unser, wo dann steht nicht, bewahre mich vor, also führe mich nicht in Versuchung, einfach weil ich weiß, wir sind alle schwach als Menschen und sie wird kommen, garantiert. Wir lesen ja Hebräerbrief, nicht? Wen Gott liebt, den züchtigt er. Und Züchtigung kann ja heißen Strafe, kann aber auch heißen Versuchung. Nicht? Oder Jakobus, freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung kommt. Die wird kommen, garantiert. Und ich würde dir zustimmen, wenn auf Dauer in deinem Leben nie Anfechtung ist, das ist, könnte ein Problem, auf ein Problem hinweisen. Vielleicht bist du dann schon so verweltlicht, dass da gar keine Angriffsfläche mehr ist für Versuchungen. Vielleicht.
Noch eine Frage zu den Adventisten. Ich warte immer noch auf die Antwort.
Ja, 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 zu der komme ich auch, ja genau, ihr seid euch einig, ich merke das schon, ihr seid euch einig, ja. Ich will auch gleich noch darauf zu sprechen kommen, ich will diese Sache nur kurz noch abschließen. Habt ihr noch einen Punkt, der uns bewahren kann vor Gefahren von Irrlehren?
Ja. Ich wollte noch mal eins aufstellen, das ist eine Frage, die mich zur Zeit beschäftigt. Ja.
Ja.
Weil, wie ja gesagt hast, inwieweit kann man die Menschen der Gemeinde davon bewahren,
mhm.
dass sie nicht irgendwohin abschlagen. Ja. Die Frage eines, also wenn wir uns an meine Person beziehen, die Frage eines alten Ältesten ist ja die, wie ich zum Beispiel von Paulus lernte.
Mhm.
Der Paulus hat ja seine Jugendmitarbeiter, Timotheus und Titus, instruiert, immer geht es ja immer um die reine Lehre, das ist eine gesunde Lehre und so weiter. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite hat ja Paulus seine Jugendmitarbeiter dadurch gefördert und gestärkt, dass er ihnen Aufgaben gegeben hat. Ja? Jetzt ist ja die Frage, wie verquickst du beides miteinander? Die Frage ist überhaupt, diese beiden Brüder, Timotheus und Titus, waren ja noch jung im Glauben eigentlich. Ja? Und bei uns wird immer wieder die Frage hochgekocht, ja, du kannst den doch nicht überfordern. Das ist jetzt eine Frage, kannst du jetzt den überfordern, den Bruder, wenn du ihm eine Aufgabe gibst? Welche Aufgabe gibst du dem? Das ist eine schwierige Sache.
Ja.
Ja? Und wie würdest du da vorgehen?
Sagen wir, das kommt ja ganz auf die Person drauf an und auch auf die Art und Weise der Aufgabe. Ich kenne diese beiden Vorwürfe und beide treffen häufig ins Schwarze. Nur es kommt eben auf die konkrete Situation, die konkrete Aufgabe, die Lebenssituation des Bruders, sein geistliches Wachstum an. Generell gibt es manche Menschen, die tendieren dahin, jemanden eher zu unterfordern. Mehr, oh, du musst vorsichtig sein und bloß nicht zu viel und bloß möglichst großen Freiraum. Das hat große Gefahren, führt unter anderem dazu, dass geistliches Wachstum nicht einsetzt, führt dazu, dass andere dann sich überfordern, weil sie immer alles machen müssen und irgendjemand muss es hier machen. Es gibt aber auch andere, die setzen Leute schnell unter Druck oder überfordern sie tatsächlich. Das führt dazu, dass sie dann misserfolgt haben oder in Sünde fallen oder frustriert werden. Und dadurch Wachstum auch verhindert wird. Hier braucht es tatsächlich die Weisheit, die schlecht mit zwei Worten von meiner Seite aus zu sagen sind. Das ist ja gerade diese Herausforderung, vor der wir stehen. Erkennen, ist jetzt derjenige, muss der mehr herausgefordert werden, obwohl der vielleicht sagt, ich kann das nicht. Manche Leute, die musst du schieben. Ich kenne das auch bei Bibelschülern. Die sagen, ich kann das nicht und ich habe das noch nie gemacht und ich mache es bei Bibelschülern so. Ich sage, auch wenn du es nicht kannst, du kannst es lernen und ich werde dir dabei helfen. Das heißt, ich gebe nie jemandem eine Aufgabe, erstmal, die ich nicht selbst bereit bin zu tun und die ich nicht auch, wenn er es will, mit ihm mache. Da sage ich, du machst eine Jugendstunde, erstmal, ich stelle mir das und das vor, sage ich eben da. Also wenn er nicht ganz selbstständig machen will. Wenn er ganz ständig selbst machen will, dann sage ich ihm, gib mir deine Lektion, schreib sie mal auf, wir besprechen sie durch. Weil das ist eine wichtige Hilfe für ihn, dass er auch Rückmeldung bekommt, nicht nur Frustration hinterher. Wenn er sagt, ich kann es gar nicht, dann sage ich, komm, wir setzen uns zusammen, wir setzen uns eine Stunde, zwei Stunden zusammen, ich erzähle mal, wie ich es mache, dann sage ich, jetzt mach mal. Dann arbeitet er, dann sprechen wir nochmal drüber. Dann macht das mal als Trockenübung. Er hält die Jugendstunde mal vor mir, ich bin nur dazu. Dann sage ich ihm, hier, da musst du was ändern, da musst du was ändern, da musst du was ändern. Nachher, wenn es gemacht ist, setze ich mich nochmal mit ihm zusammen. Und das mache ich ein paar Mal. Und dann kann ich ziemlich sicher davon ausgehen, entweder erkenne ich, der kann das oder kann es nicht. Ihm jetzt nur die Aufgabe zu geben, jetzt mach mal, und er sich unzulänglich fühlt, kann dazu führen, dass es klappt, kann aber auch häufig dazu führen, dass er so frustriert ist, dass er nie wieder tut. Also eine ganz wichtige Sache von Leiten, das merke ich ja auch, und es macht viel mehr Arbeit, ist, wenn ich einem eine neue Aufgabe gebe, ich muss ihn ans Händchen nehmen, ich muss ihn Stück für Stück damit begleiten und nicht nur sagen, mach es, und das bis ins Detail hinein, bis ins Gebet und genau sagen, jetzt nimmst du diese Bibelstelle und so schreibst du das auf und so formulierst du das und so bringst du das vor. Ich kann nicht davon ausgehen, dass die Leute das von selbst können. Das ist diese besondere Aufgabe, die ein Ältester oder ein Leiter hat. Und das ist manchmal gar nicht einfach. Ich merke, auch wenn ich mit den Schülern arbeite, das ist ja meine Herausforderung an der Bibelschule, das ist ein immenser Zeitaufwand. Ich bin viel schneller, wenn ich die Sache selbst mache. Erstmal. Nur auf Dauer ist das die einzige Chance, denn irgendwann kann ich die Sache nicht selbst machen oder nicht mehr selbst machen und dann müssen Leute bereit sein und die werden nicht von heute auf morgen und auch nicht von selbst bereit und auch nicht nur durch den Heiligen Geist. Den brauchen sie, aber sie brauchen auch meine Erfahrung, meine Fachkenntnisse. So hat es Jesus gemacht, so haben es auch die Apostel gemacht, die haben ja jemanden dabei, der hat erstmal nur zugeschaut. Und dann immer nur zugeschaut und dann sagt Jesus, und jetzt macht ihr auch mal. Und dann kommen sie zurück und erzählen, dann wird das ausgewertet. Und dann wird korrigiert. Nee, ist ja nicht in Ordnung, ist ja in Ordnung und so. Also zum Beispiel bei den 70 Jüngern, aber auch bei den 12, als sie predigen. Das heißt, so genau müssen wir es auch machen. Das heißt, viel Zeit da verbringen, besprechen, genau konkrete Hinweise geben, wie machst du es dann, auch dann mal ermutigen. Dann würde ich sagen, dann können wir Leuten auch Sachen zumuten, von denen sie selbst meinen, dass sie nicht können. Wenn wir es tun und sie alleine dastehen lassen, ist das eher eine Gefahr und ein Problem.
Ja. Aber auch ein Aspekt, den man nicht vernachlässigen sollte, von der Gemeindesicht aus. Es gibt Gemeinden, die akzeptieren immer nur den Perfekten. Der darf nur alles tun in der Gemeinde. Ich denke, selbst bei noch so guter Anleitung muss man sich darüber im Klaren sein, die ersten Versuche werden problematisch sein, die werden Fehler haben. Weil die Gemeinde muss das aushalten können.
Die muss leben.
Sonst wird sie nicht dazu kommen, dass Leute ihre Gaben entdecken und entfalten.
Das ist ja wie in einer normalen Schule. Die Kleinen werden durch die Lehrer und die Vorbilder und das Lernen und so weiter an die Hand genommen und werden auch in der Erziehung zu Hause. Und das geht ja in der Gottesschule weiter.
Genau, wenn Schule optimal läuft, so ja. Ich erinnere mich daran, ich glaube, ich habe meine erste Predigt in unserer Gemeinde, war eine Brüdergemeinde, mit 14 oder 15 gehalten. Das ist, da muss ich sagen, heute muss ich sagen, die Brüder haben Mut gehabt.
Ja,
ich hoffe, dass sie irgendwie eine Perspektive dafür gehabt haben, aber die haben Mut gehabt und ich bin froh darüber. Es ist immer wieder für mich eine Herausforderung. Es muss ja auch nicht jeder mit 14 oder 15 predigen, das muss ja gar nicht sein. Aber natürlich habe ich damals nicht alles richtig gemacht, das ist ja vollkommen klar. Aber da bin ich heute froh, dass diese Brüder Mut gehabt haben, mir Verantwortung zu geben, in einem gewissen Rahmen, mit Begleitung. Natürlich haben sie wahrscheinlich gemeint, ich habe eine gewisse Begabung, aber die war natürlich erst ganz am Anfang, die war dabei, sich möglicherweise zu entwickeln.
Und da ist, wie du sagst, glaube ich, muss man auch immer die Gemeindesituation sehen. Ja, ich denke mal, das wäre wahrscheinlich in einer Gemeinde von 500 Gottesdienstbesuchern schwieriger
gewesen. Genau, ja.
Ich fand das interessant, unser Sohn hat auch in der größeren Gemeinde, darf da jetzt auch predigen, aber sie haben erstmal zu einer Schwestergemeinde geschickt, so die ein bisschen kleiner ist.
Naja.
Ich denke, das kann man ja auch häufig intelligent in Anspruch nehmen. Wie zum Beispiel gibt es eine Kleingruppe, wo du das erstmal dreimal üben kannst.
Genau.
Das ist gar nicht verkehrt.
Ja. Für denjenigen, der es macht, das Lampenfieber ist geringer und aus der Sicht des Leiters, der Schaden ist geringer, wenn was falsch geht. Ja. Okay, also jetzt kommen wir aber zu deiner Frage, nämlich sonst die Pause ja, sonst so weit wie eine Pause. Also, wie sieht das nun aus? Ich habe euch ganz zu Anfang schon gesagt, die Adventisten sind insofern schwierig, sie sind auf der einen Seite Sekte und auf der anderen Seite keine Sekte. Und das habe ich bei den anderen Gruppen so deutlich nicht gesagt. Woran liegt das? Es gibt ein paar Punkte von dem, was ich euch bisher vermittelt habe. Und das sind eigentlich einige Kernaussagen, die ich euch vermittelt habe, der adventistischen Lehre, die sie zu einer Sekte machen. Erinnert euch noch, was ich euch von den Adventisten gesagt habe. Was von dem, was ich euch gesagt habe, macht die Adventisten zu einer Sekte?
Sabbat.
Ja, und zwar warum?
Weil es einige gibt, die das mit dem Heil verbinden.
Genau. Also es gibt Adventisten, denen begegnest du, ich habe euch das auch gesagt, die sagen, wenn du nicht den Sabbat hältst, kannst du nicht gerettet werden. Du hast das Mahl des Tieres, weil du am Sonntag Gottesdienst feierst. Und Mahl des Tieres heißt, du gehörst zum Antichristen. Vorbei. Und das heißt, diese Lehre ist eindeutig sektiererisch. Denn hier wird ja das Sabbathalten mit dem Heil, mit der Erlösung verbunden. Manche strenge Adventisten verbinden auch ihre Speise- und Kleiderregeln mit dem Heil. Hier ein Beispiel. Ich habe einen Adventistenpastor, den ich jetzt nicht mit Namen nenne, ich nenne euch nicht mal den Ort, weil ihr, wenn ihr ihn treffen solltet, solltet ihr ja nicht da irgendwie jetzt falsche Gedanken haben. Jedenfalls, ihr habt ihn getroffen. Kenne ich auch. Ich habe auch die Gemeinde ab und zu mal besucht, um die kennenzulernen. Und der hat mir erzählt, er ist in einer Adventistenfamilie aufgewachsen und er hat sich erst bekehrt nach seinem Theologiestudium und an seiner Arbeit in der Gemeinde. Ja, warum? Er hat gesagt, in der Adventistengemeinde, in der er aufgewachsen ist, wurde so viel von den Sonderlehren gepredigt, von der Kleidung und vom Essen und von dem Sabbat und all diesen Sachen, dass das andere, sagt er jetzt subjektiv, hat er nicht bemerkt und verstanden. Das ist möglicherweise erwähnt worden, aber Erlösung durch Jesus Christus stand so sehr am Rand, weil das andere so deutlich im Mittelpunkt stand, dass er in dieser Zeit gemacht hat, Christsein bedeutet, die und die und die Regeln zu halten und das und das und das zu tun. Das fand ich insofern interessant, weil hier haben wir ja beides genau miteinander die Antwort. Auf der einen Seite habe ich jetzt einen gläubigen Pastor, der mir klar bekennt, Jesus hat seine Sünden vergeben und er predigt das bei seiner Gemeinde. Heute Adventistenpastor in der Adventistengemeinde. Auf der anderen Seite sehen wir, in seiner Kindheit hat er erlebt, wo er ungläubig war in einer Adventistengemeinde, weil dort so stark diese Sonderlehren in den Vordergrund gestellt worden sind. Und das ist genau die Spannbreite, in der sich adventistische Kirche heute in Deutschland befindet. Also ich habe euch ja gesagt, dass ich glaube im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, da eine Schulung für Adventistenpastoren gemacht habe in ihrer Schulungszentrum. Und natürlich habe ich mich erst genau erkundigt, ich habe genau mit den Leuten gesprochen, ich will ja nicht zu irgendeiner Sekte dort gehen, wobei ich habe mit den Leuten gesprochen, die Pastoren, von denen ich dort sage, würde ich sagen, die sind alle gläubig. Ich habe mit denen alle gesprochen, jedem gefragt, auch so, wie ist das zum Glauben gekommen, ja, Jesus ist meine Sünden gestorben, ich habe mich bekehrt und so weiter und so weiter. Das waren ja nicht alle Adventistenpastoren, das waren irgendwie 25, 30, das waren ja nicht alle, die es in Deutschland gibt, es gibt ja hunderte von denen in Deutschland. Da habe ich mit einigen der Leitungspersonen dort gesprochen und die haben mir gesagt, ja, das ist eine schwierige Entwicklung seit 30 Jahre. Ein Teil der Adventisten, die wollen deutlich in Richtung Freikirche, die mir auch gesagt haben, sie betonen die Lehren der Ellen White nicht mehr. Sie geben am besten die Bücher gar nicht mehr weiter. Sie erwähnen das in ihren Vorträgen und Predigten gar nicht mehr, weil sie sehen, das war falsch. Allerdings, sie würden halten trotzdem noch daran fest und sagen, wir feiern am Sabbat unseren Gottesdienst. Wir meinen, wir sollen das tun. Aber sie sagen, haben sie auch mir gesagt, wenn du am Sonntag den Gottesdienst feierst, deine Sache, mach das, das ist nicht schlimm, du bist genauso Christ. Und da würde ich sagen, an dieser Stelle sind sie dann nicht mehr Irrlehrer, sondern dann wären sie eine freie Kirche aus meiner Sicht mit bestimmten Lehren, die ich für nicht richtig halte. Aber da gibt es ja genauso Streitpunkte zwischen den anderen Freikirchen, ohne dass wir sagen, es ist gleich Sekte. Eben, wir haben ja gehört, die eine ist ein bisschen charismatischer, die andere etwas weniger. Es gibt Organisationen, die sind eher Freikirchen und taufen Kinder und die anderen taufen die Gläubigen. Da gibt es ja auch eine gewisse Spannbreite, wo wir sagen würden, da bin ich gar nicht mit einverstanden und ja durchaus begründet, aber wo wir sagen, es sind keine heilsrelevanten Lehren. Und deshalb, ob jetzt ihr euren Gottesdienst am Samstag oder Sonntag feiert, also manchmal am Montag oder Dienstag, da würde ich sagen, da kann man zwar gute Gründe nennen für das eine oder andere, das macht einen nicht zur Sekte. Wenn man aber sagt, die anderen Christen gehen verloren oder du musst das tun, um gerettet zu werden, dann ist es eindeutig sektiererisch. Und hier habe ich Leute kennengelernt, und zwar nicht nur einige, sondern auch mehrere Gemeinden, wie auch einzelne Pastoren, vor denen ich ziemlich deutlich sagen würde, nach ihrem Bekenntnis, und nur das können wir ja sagen, sind sie gläubig. Sie bekennen ganz eindeutig, im Zentrum steht Jesus für meine Sünden gestorben und ich habe ihm um Vergebung meiner Sünden gebeten und so weiter.
Hier im Lipperland, weil du die
Nein, das ist eine, die ist in ganz Deutschland, aber, und hier ist das Aber, ja genau, nicht? Ich gründe eine neue Gruppe, so die reformierten Adventisten oder sowas. Ja. Nein, also es ist so, das ist in ganz Deutschland der Fall, aber es gibt in Deutschland seit etwa 5-6 Jahren auch eine Gegenentwicklung, und zwar insbesondere durch die von mir erwähnten Spätaussiedler-Adventisten, weil das sind häufig die heftigeren. Und zwar einfach deshalb, weil viele freikirchliche Spätaussiedler in Russland haben Tradition bewahrt, zum Teil gut, zum Teil schlecht. Aber eben auch viele Adventisten-Spätaussiedler haben ihre Tradition bewahrt. Und deshalb sind viele Adventisten aus Russland viel sektiererischer als die einheimischen Deutschen. Und insofern gibt es hier Spannungen und Auseinandersetzungen. Die Spätaussiedler-Adventisten wollen an der Lehre von Ellen White festhalten und betonen ganz deutlich, der Sabbat ist wahnsinnig wichtig. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Schülerin, gerade an der Bibelschule, die ich auch kenne, schon vor einigen Jahren kennengelernt habe, in einer Jugendfreizeit. Damals war sie bei den Adventisten, ich erinnere mich, wir haben intensive Diskussionen gehabt über den Sabbat und stimmt das und nicht. Dann hat sie sich daraus gelöst, weil sie kam aus solch einer Spätaussiedler-Adventisten-Gemeinde, die ja sehr stark betont haben. Heute ist sie ganz getrennt davon, ganz gelöst davon, gläubig. Sie war auch damals schon gläubig, aber eben in diesem Kampf, relativ junggläubig, jung zum Glauben gekommen. Und diese Auseinandersetzung, die ist im Moment da. Das heißt, du kannst vor Ort eine Adventistengemeinde treffen, vor der würde ich sagen, Sekte, Finger davon weglassen, Distanz. Und du kannst eine andere Adventistengemeinde treffen, an einem anderen Ort, wo du sagen kannst, die sind ziemlich freikirchlich, okay, die haben so ein paar Besonderheiten und klar, das ist aus ihrer Tradition, aber kein großes Problem.
Aber würdest du jetzt den, der irgendwo zum Glauben kommt, ja, und nichts mit der Adventistengemeinde zu tun hat, würdest du den empfehlen, in diese Gemeinde zu gehen?
Im Normalfall nein. Also die generelle Linie wäre nein. Und zwar, weil ich ja nicht vor Ort weiß, in welche Gemeinde er da reinkommt und mit wem er zusammentrifft, und da das Risiko da ist, dass er in eine Gruppe oder zu einem Pastor kommt, der auch diese Irrlehre vertritt und auch als Irrlehre, also das wirklich Irrlehre ist, würde ich es nicht tun. Das ja, genau. Hier würde ich sagen, aber es kommt darauf an, welche Auswahl ich habe. Beispiel, wieder eine Stadt, ich nenne jetzt auch nicht die Stadt, aber ich habe eine ganz konkrete Person vor Augen. Da fragte mich jemand, wo kann ich in dieser Stadt hingehen? Ich war bisher in der Baptistengemeinde, aber es wird immer liberaler und immer oberflächlicher und da kann man inzwischen gar nicht mehr da hingehen. Und ja, und dann sage ich, was gibt's denn da noch? Ja gut, es gibt jetzt eine relativ strenge Spätaussiedlergemeinde, aber da fühle ich mich gar nicht wohl. Ich bin halt nicht russisch, ich esse keine Pelimeni und so und ich weiß da irgendwie nicht so mit anzufangen. Wisst ihr nicht, was das ist? Pelimeni. Kennt ihr nicht? Also die könnt ihr mal essen, die schmecken sehr gut. Ja, genau. Genau. Ja, eben. Genau. Also das mit Fleisch gefüllt, so ähnlich wie, wie nennt man es, Ravioli, nur ein bisschen größer, mit anderem Fleisch drin und so, mit einer anderen Soße dazu. Und ja, das ist was anderes noch, aber so ähnlich, ja. Ja, ich wollte das jetzt ja nur mal sagen, um zu sehen, es gibt manche Spätaussiedlergemeinden sind so stark von ihrer Tradition geprägt, dass es Außenstehenden schwerfällt, da hineinzukommen, wenn sie nicht die Prägung übernehmen. Das ist schwierig. Nicht alle. Also zum Beispiel die Gemeinde, zu der ich in Detmold gehöre, ist das gar kein Problem. Da sind etwa die Hälfte sind Spätaussiedler, die Hälfte sind einheimische Christen, wir kommen gut miteinander aus. Hier an der Bibelschule ist ja ähnlich. Ein großer Teil sind Spätaussiedler, sind Einheimische mit da, wir kommen gut miteinander aus. Aber es ist nicht immer so. Und hier in dieser Ort, ich kannte die Gemeinde auch, das waren liebe Spätaussiedlergeschwister, mit denen ich auch zurechtkomme, aber der konnte sich damit nicht zurechtfinden, weil dann eben bestimmte Traditionen waren, die er nicht so vertreten konnte. Ja, und was war jetzt? Dann gab es eine evangelische Kirche, da gab es eine katholische Kirche und es gab eine Calvary Chapel. Calvary Chapel ist eine neue Bewegung, also nicht neu, ist aus den 60er Jahren entstanden, aus den USA, sind gemäßigt charismatisch. Nun, eigentlich bin ich nicht charismatisch, hier habe ich ihm aber diese Gemeinde genau empfohlen. Warum? Weil sie relativ bibeltreu sind, intensive Bibelauslegung im Gottesdienst, gute seelsorgerliche Begleitung, aber leicht charismatischer Einschlag. Aber ich habe ihm das empfohlen, weil es die Frage, ja, wo ist jetzt eine bessere Variante? Ganz alleine sein ist schlechter. Bei der evangelischen Kirche ist schlechter, bei liberalen Baptistengemeinden ist schlechter. Und wenn du mit den Traditionen dauernd Probleme hast, ist es auch schlechter. Also ist mir da dann die Sache. Optimal ist das nicht. Aber wir haben nicht immer das Optimum. Du hast nicht immer die super tolle, bibeltreue Gemeinde um die Ecke. Aber du brauchst Gemeinschaft. Also habe ich ihm gesagt, da und da sind die Probleme und achte darauf. Und wenn da irgendwas kommt, komm zu mir, wir reden miteinander. Hat er auch schon mal getan, ich war auch schon mal bei ihm, dann mit den Sachen zu reden. Aber generell, das war vor 2 Jahren, der ist jetzt seit 2 Jahren in der Gemeinde, er blüht auf, das Leben wird geistig, und er ist immer noch nicht charismatisch. Das heißt, weil er ja weiß, wo er da ein bisschen drauf achtet. Und hier würde ich sagen, wir müssen nicht nur mal sehen, gibt es das Optimum, das gibt es häufig nicht.
Du würdest doch nicht sagen, fangen was Neues an.
Nein, in vielen Fällen nicht, wenn es eine Gemeinde gibt, wo ich sagen würde, da ist vielleicht 90% Übereinstimmung, würde ich sagen, lieber dahin gehen, denn ich glaube, dass das, jetzt muss ich natürlich vorsehen, wie ich das ausdrücke, aber ich glaube, dass das auch unter Evangelikalen eine Seuche sein kann, jeder gründet seine eigene Gemeinde. Ja, wenn die Gemeindegründung ist, um Leute zu erreichen, finde ich das ja toll, aber meiner Erfahrung nach sind vielleicht 60-70% der Gemeindegründungen, die sind letztendlich nicht, um neue Leute zu erreichen, sondern zerteilt die Christenheit noch mehr. Da hat einer eine neue Lieblingsidee, einen neuen Propheten, hat eine neue Lehre und meint jetzt irgendwie, die müsse auch noch verwirklicht werden, statt mal zu lernen, einfach mal für die Gemeinde zu beten und seinen Kopf nicht immer durchzusetzen und Hoffnung zu haben und mitzuarbeiten. Es gibt Gründe, wo es scheinbar nicht anders geht. Aber es gibt auch viele neue Gemeindegründungen, die sind total überflüssig. Und die sind mehr aus eigensüchtigen menschlichen Motiven als wirklich nötig. Und ich kann dir garantieren, diese neuen Gemeinden, nach 10 Jahren spaltet sich wieder eine ab, weil du meinst, du hast irgendein I-Pünktchen nicht genau beachtet. Das heißt, wenn Christen nicht lernen, auch mal miteinander zu leben und sich nicht endlich zu spalten, dann müssen wir immerhin sagen, die Evangelikalen sind die Gemeindebewegung, die sich am häufigsten gespalten hat von allen anderen Konfessionen. Und das ist irgendwie auch kein gutes Zeichen. Das ist ein Zeichen von übersteigerten Individualismus, Subjektivismus, Eigensucht und was weiß ich noch alles. Das ist auch nicht gut. Also wir müssen ja nicht in jeder Kirche dabei bleiben. Aber ich habe den Eindruck, es gibt viele, die sich zu schnell spalten, zu schnell weggehen, zu wenig Geduld haben, zu viel erwarten, alle müssten in allen Punkten denken wie ich. Und das halte ich für nicht den richtigen Weg. Denn wir brauchen auch den, an dem wir uns mal reiben, auch der anders ist. Wir müssen auch mal lernen, vielleicht 10 Jahre zu beten, dass Veränderung in der Gemeinde geschieht. Und häufig kommt da ja nicht nur, aber häufig kommt das von einigen Jugendlichen. Es gibt ja so den Typus der jugendlichen Protestgemeinde. Das sind Jugendliche im Jugendkreis und weil die Gemeinde halt nicht bei allen mitzieht, dann sagen sie, ihr seid alle lahm und so, wir machen was, wir sind geistlich. Ich habe selbst eine Zeit lang in solch einer Gemeinde mitgearbeitet in Basel. Das war dann auch eine charismatisch ausgerichtete Gemeinde, jugendliche Protestgemeinde. Ne? Jugendliche aus Gemeinden weg und die waren richtig missionarisch aktiv. Typisch aber, 15 Jahre später hatten sie ihre nächste Spaltung. Weil sie haben nicht gelernt, auf andere Rücksicht zu nehmen und sich darauf einzustellen. Und irgendwann sind sie selbst älter geworden, da waren ihre eigenen Kinder, die haben rebelliert. Wussten auch nicht, wo sie mit mir rumgehen sollen. Und das ist ganz typisch für ganz viele Gemeinden. Man muss auch lernen, miteinander zurechtzukommen. Nicht um jeden Preis. Aber häufig sind die Dinge nicht so schlimm, wie man manchmal das vorgibt oder den Eindruck hat. Aber das ist jetzt eine allgemeine Aussage. Manchmal ist Gemeindeneugründung gut und sinnvoll. Aus missionarischen Gründen ist sie immer sinnvoll, wenn sie wirklich missionarische Hintergründe hat. Aber hier allein in Lippe. Lippe ist ja ein fruchtbares Gebiet für Gemeindeneugründungen. Ne? Und zwar einfach, weil es viele Christen gibt. Und es ist auch so, es wird jedes Jahr eine neue Gemeinde gegründet, aber die wenigsten von denen sind wirklich missionarisch. Sondern die meisten haben nur irgendeine neue Lieblingsidee, warum sie dann was Neues aufmachen. Es sind ein paar Akzente anders gesetzt. Es ist mal jetzt ein neuer Superprediger, der da im Mittelpunkt steht oder so. Und es ist eigentlich total überflüssig. Es bringt viel Streit, Auseinandersetzung, sonst irgendwas, aber nicht wirklich geistlich voran. Und es kommen minimal neue Leute zum Glauben.
Aber du bist doch für Teilung.
Ja, ab einer bestimmten Größe ist Teilung wichtig, aber Teilung ist nicht Spaltung. Also zum Beispiel die Gemeinde Heiden-Ollendorf hier in der Nähe ist eine große Spätaussiedlergemeinde mit, ich glaube, knapp über 1000 Gemeindegliedern. Und die haben sich dann entschieden, sich zu teilen und haben das sehr gut gemacht. Das ist für mich richtig vorbildlich, wie das gelaufen ist, bisher zumindest. Und zwar, sie haben das lange vorher geplant. Also lange vorher geplant, da wurde darüber geredet und alle haben es gemacht. Und dann hat die Bauphase haben sie gemeinsam gemacht. Jetzt haben sie vor ein paar Monaten ihr neues Gemeindegebäude eingeweiht. Und jetzt immer noch nicht die vollkommene Trennung, sondern jetzt sagen sie, machen noch mal Gottesdienste zusammen und mal auseinander. Und so Stück für Stück werden neue Mitarbeiter eingesetzt. Das heißt, langfristig geplant. Ich glaube, diese Trennung ist für, ich weiß nicht, jetzt könntest du mir wahrscheinlich auch helfen, wenn du es weißt, aber ich glaube, die haben sie bestimmt 5, 6 Jahre im Voraus geplant. Und dann Stück für Stück umgesetzt und dann auch schon die Leute angeleitet, dass gleich ein ganzer neuer Leitungskreis für Kinderarbeit, Jugendarbeit und so weiter da ist. Das schien mir positiv. Und da denke ich bei solch einer Größe, nicht, da spätestens sollte man daran denken, auch mal eine Tochtergemeinde zu gründen. Und es kann auch mal schon bei kleineren Gruppierungen sein. Aber ja, man sollte durchaus Tochtergemeinden gründen, aber nicht auf Streit heraus, sondern mit Harmonie, denn das andere bringt viel Belastung in die Gemeinden hinein und ins geistliche Leben hinein. Und hier habe ich jetzt ein Stückchen hoffentlich aufgelöst meine Antwort, ja, die Adventisten sind Sektierer, ja, die klassischen Adventisten, die festhalten an der Lehre von Alan Gould White, sind Sektierer, muss man deutlich sagen. Aber diejenigen, die sich davon gelöst und getrennt haben, die zwar immer noch den Sabbat nutzen oder ihre Speisegebote halten, aber es nicht mehr als heilsnotwendig ansehen, auch in ihren Predigten auf Bekehrung und Umkehr Wert legen, auf Vergebung von Jesus Christus und nicht auf diese Lehren, sondern die sind mehr am Rande. Da würde ich sagen, das sind aus meiner Sicht keine Sektierer. Es sind Christen, die bestimmte Einseitigkeiten haben in ihren Lehren, die ich so nicht teile. Aber ich würde sie nicht als Sektierer bezeichnen.
Die Gefahr ist doch, dass man sagt, Adventisten in die Allianz.
Genau. Dieses würde ich auch nicht teilen. Diese Tendenz teile ich nicht. Ich glaube, da hat man zu vorschnell. Ich habe den Eindruck, wenn ich es positiv lese, dann haben diese Geschwister in der Allianz gehofft, dass durch diese Aufnahme der Allianz dieser Prozess der Veränderung schneller vorangeht. Das ist aber, glaube ich, ein Trugschluss. Denn auf der einen Seite kann es schneller gehen. Es kann auch das Gegenteil zur Folge haben, dass nämlich jetzt die strengen Adventisten auch sagen, seht, jetzt geht in die vollkommen falsche Richtung, kämpfen jetzt dafür, dass ihre alten Traditionen erhalten bleiben. Deshalb bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich eine gute Idee gewesen war. Zumal der einzelne Gemeinde geht. Wie soll das jetzt unterscheiden? Sind das jetzt Adventisten, die okay sind oder Adventisten, die Sekte sind? Aber hier ist tatsächlich sehr stark, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Adventistengemeinden. Ich könnte euch mit welchen hineinnehmen. Ihr sitzt da und denkt, Amen, das war eine gute Predigt, das ist alles super gelaufen. Die Leute sind bekehrt, sind meine Geschwister. Und ich könnte euch in eine hineinnehmen, wo ihr denkt, was ist das für eine schlimme Sekte? Es gibt tatsächlich beides nebeneinander und deshalb gilt nach meinem Dafürhalten genau dieses beides. Es gibt Adventisten, die sind deutlich Sekte und es gibt andere, die sind Freikirche.
Machen wir das auch den Bibelgrund an, ja?
Bitte?
Den Bibelgrund gehören wir auch an.
Nein. Normalerweise, auch wenn einer sich bewirbt als Mitglied für den Bibelbund, uns Adventist, im Normalfall sagen wir nein. Wenn wir allerdings den Eindruck haben, der ist jetzt aus irgendwelchen Gründen, hat Adventist, vertritt aber die Lehre nicht, dann nehmen wir ihn auch auf. Hier sind wir sogar noch strenger, als ich sagen würde, ob Sekte ist oder nicht. Denn wir nehmen hier nicht nur alle Leute auf, die keine Sekte sind, sondern bei manchen denken wir auch, der ist so eigenbrötlerisch oder so speziell, den wollen wir lieber auch nicht mit drin haben, weil dann gibt es viel Auseinandersetzung und Streit. Und deshalb auch ein Adventist, der zwar sagt, wir müssen unbedingt den Sabbat halten, sagt aber nicht, dass du deshalb verloren gehst, wollen wir auch nicht so gerne im Bibelbund haben, denn wir wollen diese ganze Diskussion nicht haben, weil die häufig so überflüssig ist, sollst du Sabbat halten oder nicht.
Aber Bibelbund sind ja nur Personengebunden.
Genau, richtig. Genau, aber das heißt, wenn einer Mitglied wird, fragen wir auch nach, wo gehst du hin, welche Lehren vertrittst du? Und wenn einer da sehr komische Lehren vertritt, dann sagen wir auch mal nein. Das heißt nicht, dass er jetzt ungläubig ist. Wir sagen ja nicht, jeder, der kein Bibelbundmitglied ist, ist ungläubig. Also vielleicht muss ich dazu erklären, ich bin ja Vorsitzender vom Bibelbund, wissen vielleicht jetzt nicht alle dabei, und das ist ja eine Organisation, die sich für Bibeltreue einsetzt, gegen Bibelkritik einsetzt seit 120 Jahren, wobei ich nicht ganz so alt bin. Und da haben wir eben auch einige Mitglieder und da achten wir auch darauf, wer ist da Mitglied, wer ist mit dabei. Ja. Jetzt müssen wir leider Schluss machen, die Zeit ist wieder vorüber. Heute Nachmittag um 4 Uhr treffen wir uns wieder. Ich will die Adventisten noch kurz zu Ende machen, denn das, was uns noch fehlt, ist jetzt eine biblische Antwort. Das heißt, was sagt denn die Bibel? Müssen wir den Sabbat halten oder nicht? Da könnt ihr schon mal drüber meditieren, beim Essen oder heute Nachmittag und mir dann die Antwort geben. Ich möchte dann heute Nachmittag die Antwort von euch haben, ist diese Forderung vom Sabbat, das ist ja die zentrale Forderung, biblisch oder nicht?
Aber dann müsstest du uns vorher sagen, was meditieren ist.
Ja, ach ja, genau. Ich meine jetzt biblisches Meditieren. Das heißt, Tag und Nacht sinne ich auf dein Wort. Das meine ich damit. Ne? Und heute Nachmittag werden wir dann mit den Verschwörungstheorien beschäftigen. Ich werde euch kurz vorstellen, was gibt's da für welche, was vertreten die, und wir werden dann selbst eine entwerfen. Ja, wir werden selbst eine. Ja, genau. Also Mittagsschlaf könnt ihr für später dann aufheben. Ne? Ihr könnt das dann zum Nachdenken und Bibelstudium benutzen. Ja. Nein, ihr könnt auch Mittagsschlaf halten, ist auch kein Problem. Wir sehen uns also um 4 Uhr wieder hier.